Wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90 extra aus der Telekom Lounge hier in der Allianz Arena im Anschluss an den in der zweiten Halbzeit sehr packenden Klassiker Bayern gegen Borussia Dortmund mit vielen Themen drumherum. Eins beispielsweise das legendäre Festgeldkonto der Bayern, eigentlich eine ewige Konstante des deutschen Fußballs, aber, hat Uli Hoeneß in der Welt verraten, es ist geschmolzen. Was bedeutet das zum Beispiel für eine mögliche Verpflichtung von Florian Wirtz? Dieses und viele andere Themen wollen wir besprechen, unter anderem mit Lothar Matthäus, unserem Sky-Experten, der hier hochgesprintet ist und den ich ganz herzlich begrüße. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Bist im Dauereinsatz, hast bei uns verlängert. Freuen wir uns drüber. Das werden wir nachher auch noch mal besprechen. Und Lothar hat angekündigt, ein Sieg der Dortmunder wäre eine Sensation. Dazu ist es nicht gekommen, immerhin. Aber das Unentschieden, dann ein weiterer Weltmeister, Roman Weidenfeller. Weltmeister von 2014 und mit Borussia Dortmund mehrfacher deutscher Meister und auch Pokalsieger. Herzlich willkommen. Roman, du hast gesagt, der Kader der Dortmunder muss zumindest überdacht werden, beziehungsweise der ein oder andere vielleicht sogar aussortiert werden. Der Sportdirektor des FC Bayern München, Christoph Freund, seit 2023 ist er hier, vorher achtmal unter anderem Meister mit Red Bull Salzburg. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Und eine weitere Legende in unserer Runde, Bela Reti.
Hallo.
Der 35 Jahre für das ZDF unterwegs war, unter anderem Bela, 10 Weltmeisterschaften kommentiert hat. Jetzt ist er im Ruhestand. Hast du mehr zu tun als vorher oder genießt du es?
Ich habe mehr zu tun als vorher, aber ich mache meinen Terminplan und nicht der Dienstplan. Das ist sehr schön für den Kopf. Ja. Also ist gut.
Ja. Sehr schön. Christoph, hätten die Bayern mit einem Florian Wirtz gewonnen?
Das ist nicht unser Thema. Wir hätten auch so gewinnen können, gewinnen müssen, aber im Endeffekt, zweite Halbzeit war es dann ein wildes Spiel, da ist dann hin und her gegangen, da hätte es in beiden Richtungen kippen können. Ja, jetzt sitzen wir hier mit einem 2:2, war nicht ganz unser Plan, aber wenn man es nicht gewinnen kann, dann darf man es nicht verlieren. Und, ja.
Was hat den Bayern gefehlt, um am Ende hier 3 Punkte zu halten?
Ja, wir müssen eine der Chancen erste Halbzeit nützen, finde ich. Da haben wir 2-3 Riesenchancen gehabt und haben das Spiel total kontrolliert. War es nicht so spektakulär wie zweite Halbzeit. Und dann bekommen wir ja, eigentlich eher aus dem Nichts das 0:1 und dann war es einfach ein wildes Spiel und dann hatten beide Mannschaften Chancen. Ich glaube, für die Fans war es dann ein richtig cooles Spiel, ein spektakuläres Spiel. Nicht, war es nicht ganz unser Wunsch, dass es dann so läuft, aber ja, wir hätten einfach eine unserer großen Chancen mehr nützen müssen und ja, im Endeffekt bekommen wir einfach zu leicht Tore aktuell und dann ist es schwieriger, dann ändert sich ja der Spielplan ein bisschen.
Wir werden es nachher vertiefen, dennoch eingangs mal eine Frage zu dem, was Uli Hoeneß gesagt hat. Haben Sie wirklich weniger Geld zur Verfügung, um den Kader zu designen für die neue Saison?
Ich weiß nicht, ich war vor 15 Jahren nicht beim FC Bayern München, wie es da war. Wir haben unser Ziel ist es einfach auch in Zukunft einen richtig guten Kader zu haben, der konkurrenzfähig ist, auch international richtig konkurrenzfähig ist und das werden wir auch die Mittel dafür haben. Aber beim FC Bayern München war es immer, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch wirtschaftlich da einfach gesund wirtschaftet und das wollen wir auch in Zukunft tun und so werden wir unsere Kaderplanung auch aufstellen.
Roman, was ist die Wahrheit über Borussia Dortmund? Die erste Halbzeit oder die zweite Halbzeit?
Ja, in der ersten Halbzeit war es einfach deutlich zu wenig von Borussia Dortmund. Man hat eigentlich nur hinten versucht zu mauern und sich ja, den Bayern gegenüberzustellen. Man hatte da das Könnte Glück auf seiner Seite. Ich glaube, dass die Bayern auf jeden Fall in der ersten Halbzeit führen müssen. In der zweiten Halbzeit war es, glaube ich, ganz entscheidend, dass man in Führung ging. Das hat dem Spiel insgesamt sehr gut getan. Danach war es sehr offen, sehr wild. Zum Ende hin hätte, glaube ich, jede Mannschaft wirklich auch gewinnen können. Deswegen sage ich, es ist das Unentschieden komplett verdient.
Lothar, auch im Kommentar mit Wolfu seid ihr natürlich sehr stark eingegangen auf die Personalie Thomas Müller. Du hast in der ersten Halbzeit gesagt, fast ein Spieler des Spiels bis dahin. Wie siehst du es über die gesamte Spielzeit, soweit er dabei war?
Thomas ist nach wie vor ein Leader auf dem Platz, hat in der ersten Halbzeit gute Aktionen gehabt. Einige hätte er auch besser ausnutzen können, hat Vorlagen gegeben zu Riesenchancen, gute Flanken, wechselhaftes Positionsspiel, die Mannschaft geführt. Das erwarte ich von einem Leader, aber wenn man mich jetzt fragt nach dem Spiel, wer der Spieler des Spiels gewesen wäre für mich, dann wäre es Serge Gnabry, weil er, was er dann gemacht hat, mit wenigen Aktionen, so effizient zu sein. Es hat den FC Bayern über 90 Minuten ein bisschen gefehlt und nicht nur heute, schon am Dienstag auch gegen Inter Mailand.
Wenn man aber nochmal auf Müller schaut, muss man nicht doch zu dem Ergebnis kommen. Es hätte auch Argumente dafür gegeben, zu sagen, dass er den Bayern noch mindestens ein weiteres Jahr auch sportlich helfen kann.
Ich glaube, dieses Thema ist lang genug behandelt worden. Das Thema ist jetzt ein Punkt dort und ich bin froh, dass dort ein Punkt ist, weil dann kommt wieder Ruhe rein, dann gibt es das Thema nicht. Beide waren ein bisschen Missverständnisse da durch gewisse Aussagen in der Öffentlichkeit. Das ist jetzt erledigt. Das haben sie nicht gut gemacht über 2-3 Monate. Aussage von Max Eberl, Aussage von Uli Hoeneß. Aber jetzt Einigkeit. Thomas Müller spielt noch die Clubweltmeisterschaft. Bis Mitte Juli hoffe ich doch, bis zum Endspiel am 14., dass die Bayern dann noch dabei sind und dann das nötige Kleingeld einfahren, dass sie Florian Wirtz verpflichten können.
Wie bewerten Sie die Leistung von Thomas Müller heute?
Sehr gut. Ich glaube, er war in vielen entscheidenden Situationen dabei, hat sich sehr gut bewegt, wie der Lothar schon gesagt hat. Er hat auch das Assist gegeben zum 1:1, war immer unterwegs, hat der Mannschaft richtig gut getan, einfach seine Energie. Hat es sehr, sehr gut gemacht. Hätte vielleicht sogar 2-3 Assists haben können, wenn wir die dann reingehauen hätten, aber hat ein gutes Spiel gemacht.
Wenn Sie unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung hätten, wäre Thomas Müller noch ein weiteres Jahr geblieben?
Unbegrenzte Mittel haben wir nicht zur Verfügung und darum haben wir uns über das Ganze.
Aber mehr finanzielle Mittel. War es ein finanzielles?
Es ist einfach eine sportliche Entscheidung, eine Kaderplanungsentscheidung, die wir uns nicht einfach gemacht haben, wo wir intern viel gesprochen haben, viel diskutiert haben, aber wie der Lothar gesagt hat, dieser Punkt jetzt dahinter, wir schauen nach vorne, der Thomas ist Sportler, das hat er auch letztes Mal gesagt, er will jetzt nicht jedes Spiel oder bei jedem Auftritt darauf angesprochen werden, er soll an seine Leistungen gemessen werden und die war sehr, sehr gut heute.
Bela, vielleicht schauen wir auch mal auf das Tor, das Thomas Müller vorbereitet hat. Du hast damals sein Länderspieldebüt kommentiert. Hat er die Fähigkeiten, die er damals angedeutet hat, über seine gesamte Karriere transportieren können?
Der hat Räume betreten, die kein Mensch betreten würde. Also das ist völlig irrational und es hat ihn so völlig unverwechselbar gemacht auf diesem Erdball. Ich habe ja hier sein Debüt kommentiert 2010 gegen Argentinien. Da wollte er zur Pressekonferenz. Und Maradona hat ihn weggeschickt, weil er dachte, er sei ein Balljunge. Argentinien ist Nationaltrainer bei Maradona damals. Und es war ein bemerkenswerter Tag für den deutschen Fußball. Thomas ist ausgewechselt worden in der 67. Minute für jemand anderen, der auch debütiert hat. Der Mann hieß Toni Kroos. Und es war ein großer Abend hier in München gegen Argentinien. Es war ein Freundschaftsspiel, Vorbereitung zur WM 2010. Aber Lothar sagte, das Thema sei abgeschlossen mit Thomas Müller, glaube ich auch. Aber dennoch hat, glaube ich, diese Diskussion was mit ihm gemacht. Also mit Thomas selbst. Hat ihn, glaube ich, herausgefordert. Also ich habe ihn, er war schon gut, aber heute in der ersten Halbzeit 90% aller Angriffsaktionen der Bayern war unter Beteiligung von Thomas Müller. Also irgendwas ist geschehen durch diese Situation, glaube ich, mit ihm. Und ich glaube, es war gar keine finanzielle Frage, sondern er hat kein Angebot bekommen.
Also ich sehe es genauso wie Bela. Ich denke, dass Thomas Müller heute exzellent gespielt hat. Mit seiner Übersicht, wie er erstens weggeblieben ist, aus dem 5-Meter-Raum bei der Torsituation, dann den Ball ablegt. Also für Guerrero, das war sensationell aus meiner Sicht. Und allgemein, immer hat er eine gewisse Gefährlichkeit ausgestrahlt. Wir wissen alle, dass Thomas Müller jeder Mannschaft gut tut. Und ich hätte ihn gerne noch im nächsten Jahr noch weiterhin bei Bayern gesehen. Denn ich glaube auch, dass Thomas Müller einfach auch der Kabine gut tut. Dass er ein sehr gewichtiges Wort hat. Dass er ein Leader ist, der vorangeht und dass die Bayern dann ein ähnliches Problem haben wie heute, glaube ich, auch schon Borussia Dortmund.
Inwiefern?
Dass die Leader einfach fehlen, die Häuptlinge, ne? Und auch die Sprachanführer, die halt eben dann auch das Kommando in der Kabine übernehmen und das zeitgleich aber auch mit Leistung auf dem Feld dann aber auch wieder zeigen.
Mhm. Wer soll denn bei Bayern in diese Rollen hinein oder in diese Rolle hineinwachsen?
Wir haben schon einige Leader, absolut. Der Manu ist ja nächstes Jahr auch noch hier und hoffentlich macht er viele Spiele, ist ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. Der Jo Kimmich ist eine ganz, ganz eine prägende Figur. Den haben wir auch langfristig verlängert. Soll ein absoluter Anführer auch in Zukunft sein, ist er auch jetzt schon, aber wird wahrscheinlich noch mehr Verantwortung übernehmen. Das kann er auch. Ist ein ganz intelligenter Bursche, spricht viel, hat sich auch die letzten Jahre einfach da noch mal mehr zu einer Führungsfigur entwickelt. Der Harry Kane geht in sein drittes Jahr. War das erste Mal, dass er von der Insel weg war. Also er kommt immer mehr rein, auch in der Kabine übernimmt er immer mehr Führungsaufgaben. Also wir haben auch einige junge Spieler. Alex Pavlovic zum Beispiel oder Jamal Musiala, die natürlich von ihrer Persönlichkeit reifen, aber dann immer mehr Verantwortung übernehmen am Platz. Und das werden sie auch sukzessive in der Kabine machen.
Lothar, wenn wir auch auf das 2:1 schauen, sehen wir eine Phase, in der die Bayern dominiert haben, in der man eigentlich dachte, die Bayern würden dieses Spiel auf ihre Seite ziehen. Was haben sie in dieser Phase richtig gut gemacht?
Ja, die Einwechslungen haben sehr viel bewirkt, vor allem Serge Gnabry, neuer Impuls reingekommen ins Spiel. Und die Dortmunder haben sehr passiv gespielt, auch bei diesen Abwehraktionen der Dortmunder. Gnabry muss nicht viel machen und lässt drei Dortmunder stehen, schließt dann auch überlegt ab, Süle schickt er ins Leere, Julian Brandt läuft nicht hinterher. Das sind alles so Dinge, die dann bei Dortmund im Endeffekt dazu beigetragen haben, dass Bayern eigentlich sehr einfach zu diesen Toren gekommen sind. Die hatten andere Möglichkeiten, wo sie mehr dafür investieren mussten, um ein Tor zu schießen. Und da ist es halt passiert, mit Serge Gnabry ist natürlich auch mit Pavlovic Passspiel. Wie die Einwechslungen stattgefunden haben, ist Bayern im spielerischen Bereich wesentlich stärker geworden. Durch Borrero, durch Pavlovic, durch Serge Gnabry, ja, der eben nicht nur der gerade Ausspieler ist, wie eigentlich Leroy Sané, der dann vielleicht mal nach innen gibt, sondern Gnabry ist eben links wie rechts eine Waffe, kann auf beiden Seiten vorbeigehen. Beim ersten Tor ist er außen vorbeigegangen, beim zweiten Tor ist er nach innen gegangen, also unberechenbar, und deswegen gibt es viele Optionen. Und es sind natürlich auch große Hoffnungen, dass diese Spieler jetzt wieder zurück sind, dass der Trainer Optionen hat und dass der FC Bayern dann die Möglichkeit hat, bei der nächsten kommenden schweren Aufgabe in Mailand vielleicht doch noch das Ergebnis zu erzielen, dass sie die Chance waren, hier am 31. Mai im Endspiel dabei zu sein.
Das war eine Startelf-Bewerbung von Gnabry, eine Startelf-Bewerbung für San Siro nächste Woche.
Der Mailand hat das schon richtig gut gemacht, wie er reinkommen ist. War dann noch nicht mit Tore gekrönt, aber da hat das auch schon gut gemacht. Er ist jetzt wieder richtig fit, kann normal trainieren und er hat einfach eine große Qualität. Und auch der Alex Pavlovic sehe ich genauso. Er ist noch jung, aber er kann am Feld wirklich Verantwortung. Wenn der am Platz steht, dann will er Bälle haben, der bestimmt das Tempo. Und das ist einfach von seiner Persönlichkeit auch ein Führungsspieler, der natürlich noch nicht so lange jetzt da mit dabei ist, aber der hat keine Angst, der ist selbstbewusst und kann Spieltempo bestimmen. Ganz, ganz wichtig für unsere Zukunft auch.
In der Vergangenheit war es ja so, dass der ein oder andere Spieler doch geblieben ist, bei dem man gar nicht unbedingt damit gerechnet hat bei den Bayern. Könnte das bei Gnabry dann auch so sein? Der hat noch Vertrag bis 2026, wenn er solche Leistungen wie heute konstant zeigt? Oder ist er ein Verkaufskandidat?
Ich glaube, der Serge, beim Serge ist einfach das Thema, dass er wirklich fit bleibt über eine ganze Saison hinweg, dass er wirklich einen Trainingsrhythmus hat, Spielrhythmus, und dann kann er entscheidende Sachen machen. Er ist ein sehr cleverer Spieler, kann Tore machen, ist einer unserer torgefährlichsten Spieler, auch in der Statistik, wenn man es auf die Minuten runterrechnet, ist er bei sehr, sehr vielen entscheidenden Szenen mit dabei, und von dem her ist er ein wichtiger Spieler und hat er eine sehr, sehr gute Sommervorbereitung gehabt und dann aber immer wieder kleine Wehwehchen, was ihn einfach schon längere Zeit immer wieder begleiten. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, gerade, dass wir ihn wirklich dauerhaft fit bekommen, und dann kann er für die Mannschaft ganz, ganz wichtig sein.
Wir haben eben schon über Joshua Kimmich gesprochen und jetzt haben wir ihn im Interview.
Wir hatten Thomas Müller gerade in einem längeren Interview. Wie ist die Kommunikation zwischen euch beiden? Also war natürlich unglücklich, dass das aus der Presse erfährt, dass er keinen neuen Vertrag bekommt. Wie hast du mit ihm da kommuniziert? Da geht ja schon wirklich viel zu Ende bei den Bayern, wenn er nicht mehr dabei ist in der nächsten Saison.
Ja, ich glaube, wie es dann ablief, das kann nur der Thomas dann beschreiben und sagen, wie da der Ablauf war. Wir haben uns natürlich schon das ein oder andere Mal unterhalten. Schwierig, das jetzt irgendwie zu kommentieren und zu bewerten. Ich glaube, das ist dann schon eine Sache zwischen Thomas und dem Verein, gerade was die Kommunikation nach außen angeht. Insgesamt freuen wir uns alle, dass der Thomas diese Saison auf jeden Fall noch da ist, weil er natürlich einer Mannschaft, unabhängig davon, ob er auf dem Platz steht oder nicht, einiges geben kann.
Ja. Josef, wenn ich das so ein bisschen interpretiere, also Müller tut dem Verein immer gut. Ne? Also der Impact jetzt gegen Inter, als er reingekommen ist. Und das Spiel hat einen anderen Puls, wenn er da ist. Hier die Mannschaft pusht. Ich höre so ein bisschen raus. Also du hättest ihn gern schon noch dabei. Ne? Vielleicht auch ein bisschen länger.
Ne, wie gesagt, am Ende ist es nicht meine Aufgabe, mir über unseren Kader Gedanken zu machen. Natürlich hat man Wünsche, aber die zu äußern wäre, glaube ich, falsch, weil es mich nichts angeht, wie der Kader dann am Ende aufgebaut wird. Dafür haben wir absolute Experten, die sollen sich darum kümmern. Und klar, ich kann nur über Thomas als Spieler sprechen. Und wir haben jetzt 10 Jahre zusammengespielt. macht Spaß.
Aber tut schon ein bisschen weh, ne, wenn er
da. Ja, klar, absolut. Also unabhängig jetzt von Thomas, generell, wenn man mit einem 10 Jahre zusammenspielt, da sieht man sich jeden Tag in der Kabine, da entsteht dann schon natürlich eine Bindung.
Und wenn er jetzt die Club-WM spielt, noch mit dir zusammen, hat er dir dann gesagt, dann bleibe ich gleich drüben in Amerika? Und
er hat bisher noch nichts gesagt. Mal schauen, was er macht, mal gucken, was er für Pläne hat. So wie ich ihn im Training sehe oder auch hier auf dem Platz, habe ich schon das Gefühl, dass er sehr viel Spaß noch am Fußball hat.
Ja, er kennt ihn ja sehr gut. Also insofern ist das sehr, sehr spannend, Bela. Machen wir das Thema Thomas Müller doch noch mal zumindest an diesem Punkt auf. Was glaubst du denn, wo es ihn hinziehen könnte?
Ich meine, der Mann ist so verwachsen mit dem Bayernland hier, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er nach Amerika geht, obwohl er die Gerüchte sich hartnäckig halten. Also die Pferde sind auch da, die könnten ja nicht mit nach Amerika. Ich glaube, eine europäische Station, wo das Wetter schön ist, Italien, Spanien, wäre, sage ich mal, angemessener. Aber
ich weiß, ja, weil man auch den Eindruck hat, dass er diesen sportlichen Ehrgeiz noch mitbringt.
Genau, und diese, ja, die amerikanische Liga, ja, die ist ganz, ist nice to have, sage ich mal, aber im Grunde genommen keine Herausforderung für einen, der noch Ambitionen hat. Er möchte natürlich auch erstmal das versuchen, noch das Endspiel zu erreichen hier in München in der Champions League. Das wäre ein krönender Abschluss.
Ja, die Farewell-Tour hat noch nicht begonnen. Roman, was glaubst du? Was wird Thomas Müller machen? Hältst du auch ein Karriereende für möglich?
Also ich glaube auf keinen Fall, die Karriere sofort zu beenden. Ich denke eher, dass er noch mal 1-2 Jährchen dranhängt. Der ist noch topfit, hat alle Möglichkeiten, hat den Biss noch, hat den Ehrgeiz. Ich glaube, dass er auf jeden Fall die Karriere fortsetzen wird. MLS ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, was Bela sagte, rund um Italien, Spanien, wo er relativ schnell auch wieder in München ist, aufgrund seiner Gegebenheiten. Ja, wollen wir mal abwarten.
Lothar sieht Thomas in den USA oder ist auch sowas wie Inter möglich vorstellbar, Serie A?
Er passt gut in die USA, nicht nur auf dem Platz, sondern auch als Entertainer außerhalb. Also Los Angeles bietet sich ja da an mit Hollywood ein bisschen. Das würde ja zu Thomas gut passen. Aber ich finde, die Auslandserfahrung, die er eben machen kann beim nächsten Schritt, die sollte auf jeden Fall mitnehmen. Fußball spielt er nach wie vor auf gutem Niveau, auf hohem Niveau. Ja, es wird ganz sicher alles automatisch aufgrund des Alters ein bisschen weniger. Aber er soll so entscheiden, dass er glücklich ist, dass er das alles mit verbinden kann, was ihn glücklich macht. Weil es ist ja nicht nur der Fußball. Er hat seine Hobbys, er hat seine Freunde, er hat seine Heimat. Und wenn er da mal vielleicht ein bisschen eine Auszeit nimmt für sich selbst, um neue Erfahrungen zu sammeln, dann kann ich mir ihn wirklich sehr gut in Amerika vorstellen.
Haben Sie eine Idee, wo es für Thomas hingeht?
Nein, er weiß es selbst noch nicht genau. Er macht sich gerade Gedanken. Aber egal, wo er hingeht, wenn er weiterspielt, wird er diesen Verein sicher bereichern. Aber ich bin auch beim Lothar, dass es auch sicher ihn, dass es auch ihn bereichern kann, einfach nochmal was Neues zu machen. Und er ist einfach ein sehr, sehr intelligenter Mann auch, der sich mit vielen anderen Themen beschäftigt. Und da kann ich mir vieles vorstellen. Aber ich bin überzeugt, dass das noch nicht zu Ende ist und dass er noch, ja, so wie er auch trainiert, wie er lebt für den Fußball, dass er da noch die Energie hat, nochmal was anzugreifen.
Ist eigentlich jemand aus der Mannschaft oder mehrere zu Ihnen gekommen und hat Sie gebeten, doch nochmal darüber nachzudenken, weil wir ja eben Kimmich danach gefragt haben?
Nein, ist keiner gekommen, aber die Jungs werden natürlich untereinander reden, aber zu uns ist keiner gekommen.
Und wie war die Reaktion ansonsten bei Fans? Beispielsweise, sind Sie viel darauf angesprochen worden?
Na klar, es ist ja sehr emotional. Ich glaube, Thomas Müller gibt es einmal, der mit dem Verein so wächst, der so viele Erfolge hat, und auch wie er spielt, wie er sich verwurzelt ist hier. Das ist natürlich eine emotionale Geschichte. Und natürlich werden wir darauf angesprochen und kann auch absolut die Reaktionen verstehen. Und ist für alle eine emotionale Geschichte, aber das Schönste wäre natürlich, wenn wir jetzt unsere Ziele heute noch erreichen. Wir sind noch in 3 Bewerben dabei und es kann ein überragender Abschied auch werden. Also man kann es ja auch von der anderen Seite einmal sehen.
Uli Hoeneß hat ja davon geträumt, dass Müller im Champions-League-Finale hier zu Hause das entscheidende Tor erzielt. Also träumen Sie da sozusagen identisch?
Ich habe nicht geträumt davon, aber ich hätte nichts dagegen, würde sofort unterschreiben. Und es wird irgendwie zum Thomas seine Karriere einfach passen. Das ist einfach ein Winnertyp, der in entscheidenden Momenten immer wieder da war und es würde ein krönender Abschluss sein, aber wir werden sehen, was alles noch passiert.
Hören wir mal, was Ihr Trainer gesagt hat, Vincent Kompany.
Was so am Ende 2-2, wie bewerten Sie das Spiel?
Ja, es war vielleicht ein richtiger Klassiker. Also dieses Gefühl bleibt bei. Ich meine, die erste Halbzeit hatten wir viel Kontrolle. Auch die Möglichkeit, eine riesige Möglichkeit für Michael, 1-gegen-1 mit Torwart und noch der eine oder andere große Chance. Und wie die erste Halbzeit hatten wir Vertrauen in die zweite Halbzeit und gewinnen wir das Ding. Dann bekommen wir ein bisschen unglücklich ein Gegentor und ab dann war Pokalspiel. Also ich würde ein Ticket kaufen für so ein Spiel, aber als Trainer natürlich war die erste Halbzeit vielleicht mehr, was wir uns gewünscht hatten und dann das Ergebnis. Und in der zweiten Halbzeit war einfach, wir haben Spieler, das war ein gutes Fußballspiel, aber viele Chancen auf beide Seiten, obwohl wir noch natürlich viel mehr Chancen hatten.
Also, weil Sie das erste Gegentor auch ansprechen, selbst auch verteidigt, ne? Kim, kann man die Aktion erklären?
Nein, sieht das sehr schlecht aus? Aber ich will das nicht machen. Also, wir haben schon eine geringe Kader. Sie wissen, wir reden nicht viel über die Ausfälle, aber es gab schon einige Spiele nicht da heute und wir brauchen jeden Spieler. Ich habe jetzt diesen Luxus nicht, dass ich eine oder andere Spieler abbreche. Egal jetzt, wir müssen weiter, die Jungs, die heute hier sind, die müssen die Ergebnisse und Leistung holen und die Hoffnung ist da, weil wie gesagt, die Leute, die zum Stadion gekommen sind in den letzten 3 Tagen in Allianz Arena, die haben irgendwie 50 Schüsse auf Tor gesehen und vielleicht 10 oder 12 oder 15 Großchancen und wir können Tore machen. Wir können auch verteidigen, aber im Moment, wenn nicht alles immer perfekt ist, dann trotz sind wir so gefährlich. Also das ist auch etwas, das wir noch nützen können.
Chancenverwertung ärgert Sie schon sehr?
Nein, ich weiß, es ist Fußball. Problem ist, wenn die Qualität nicht da ist, wir haben Qualität. Das heißt, es kann auch sein, dass wir 1 oder 2 Chancen haben und dann ist es 2-0. Aber du musst erst mal dran glauben und die Glaube ist da.
Wie nehmen Sie den Trainer in dieser jetzt, ja in der Crunch-Time, so wie man es heute sagt, wahr?
Ja, sehr, sehr gelassen eigentlich. Also er ruht in sich, auch wenn mal was passiert, was nicht der Plan war. Also er vermittelt da keine Hektik. Er ist eine große Persönlichkeit und das merkt man gerade jetzt in dieser Crunch-Time oder auch bei Spielen, wenn es mal das Ergebnis nicht so ist oder wir uns das Ergebnis nicht so ist, wie wir es uns verdient hätten. Aber er bleibt immer sachlich und er bleibt immer inhaltlich.
Es gibt ein Video aus England, wo er mal laut wurde. Ist das hier auch mal passiert?
Ist noch nicht passiert. Er kann schon mal auch laut werden, wenn wirklich was nicht passt. Aber er bleibt sehr, sehr sachlich und inhaltlich und will einfach den Jungs was mitgeben. Egal, ob es in der Pause ist, auch nach dem Spiel, wie er es analysiert. Also es ist sehr, sehr angenehm, mit ihm zusammenzuarbeiten, muss ich schon sagen, weil es gibt auch im Fußball viele andere Sachen oder Emotionen, die dann vorangetrieben werden. Aber der Vincent ist da wirklich in sich ruhend, aber ganz, ganz klar.
Er bleibt bei sich.
Er bleibt absolut bei sich, ja.
Schauen wir mal auf das erste Gegentor der Bayern, Lothar, das du auch im Live-Kommentar ziemlich deutlich adressiert hast an Kim. Vielleicht kannst du es jetzt auch nochmal für uns analysieren.
Guter Angriff von den Dortmundern, die Stärken eines jeden Spielers eingesetzt. Bayern mit der Geschwindigkeit, Brandt jetzt mit der Übersicht. Eigentlich der Pass gar nicht so perfekt, er ist ein bisschen weit nach außen gespielt worden. Ierson mit der Flanke und ja, wir haben über Kim gesprochen, aber Bayern geht mal zum Ball. In der ersten Halbzeit ist er bei hohen Bällen immer weggelaufen vom Ball. Hier geht er zum Ball und macht natürlich aufgrund des Verhaltens von Kim dieses Tor, der war natürlich beeinflusst. Vielleicht dachte Kim, dass der Torhüter rauskommt. Das ist die einzige Entschuldigung, die ich gelten lasse. Aber so verteidigt man nicht als sogenannter Weltklasse-Verteidiger, der ja auch schon in der Serie A geadelt worden ist.
Ja, als bester Abwehrspieler. Roman, wie ist es aus Torwartsicht?
Ja, eine sehr schwierige Situation für den Torwart, gerade für einen jungen Torwart, der nicht ganz so erfahren ist. Aus meiner Sicht hätte Jonas da rauskommen müssen und hätte den Ball wegwischen müssen. Ich denke auch mal, dass Kim sich auf Jonas da verlassen hat. In der Situation ist es schwierig, weil Jonas Urbik steht im vorderen Drittel des Tores und müsste sehr frühzeitig dann den Steppschritt einleiten. Das macht er nicht, dadurch wird es immer schwieriger, dann auch hinten auf den langen zweiten Pfosten zu kommen. Aber hinterher köpft dann auch Bayer aus 2 Meter das Tor und letztlich hätte man ihn vielleicht dann auch daran hindern können.
Hast du dann im Laufe der Jahre dazugelernt, in solchen Situationen aus Fehlern gelernt? Also wäre der junge Weidenfeller nicht rausgekommen und der reifere Weidenfeller rausgegangen?
Ich glaube, dass es eine Erfahrungsgeschichte ist und natürlich auch das Thema auch des Selbstbewusstseins. Ich glaube schon, dass Jonas Urbik
bislang einen sehr guten Job bei den Bayern auch macht. Er ist sehr reif für sein Alter von 21 Jahren. Ihm gehört komplett die Zukunft. Bislang habe ich auch nur einen Fehler gesehen bei Union Berlin, wo er vielleicht nicht ganz so gut aussah, aber das kommt schon mal vor. Man muss den jungen Torleuten auch die Chance geben und auch dann hinterher auch mal einen Fehler eingestehen. Deswegen eine unheimlich schwierige Situation für ihn. Dennoch, Manuel Neuer hätte die Situation anders geklärt.
Bela, was sagt der langgediente Kommentator zu dieser Szene?
Also insgesamt zu Borussia Dortmund würde ich gerne was gesagt haben. Das war
lass uns ruhig mal jetzt in dem Fall bei dieser Situation bleiben.
Das ist kein klassischer Torwartfehler, aber wenn man dessen Vita auch noch betrachtet, der war ja vor ein paar Monaten Ersatztorhüter in der zweiten Liga. Ja, der war hinter Schwebe, zweiter Mann beim 1. FC Köln. Und
aber ganz kurz, wenn ich auch nochmal an Roman. Ja. Es ist aber auch schwer. Also als Torhüter hast du doch eigentlich auch gelernt, wenn ein Verteidiger in der Nähe ist, dass du nicht zwingend rausgehst.
Nein, in der Situation ist es dann schon angesagt, dass der Torwart dann im Prinzip auch seinen 5-Meter-Raum beherrschen muss. Ich glaube schon, dass Kim sich ganz klar auf den Torwart verlässt. Er ist selber hinterher geschockt, dass er dann ganz so frei steht. So Situationen kommen vor, wenn man vielleicht auch nicht so eingespielt ist.
Der war sehr nah an ihm dran, aber wenn er rauskommt, kann es passieren, dass er ihn umrennt.
Ja, es geht ja nicht darum.
Kim auch weggeblieben.
Genau.
Genau, also er hätte einfach den Ball ins Seiten auswischen müssen.
Ja.
Ich glaube, das wäre einfach die einfachste Situation gewesen.
Ja.
Ich sage jetzt auch nicht, dass er ihn hätte ganz locker runterfischen müssen und festhalten müssen.
Ja.
Es ist eine schwierige Situation für einen jungen Torwart, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber hinterher ist es schon so, dass er hätte rausgemusst.
Wie sehen Sie es?
Wir haben gleich auf der Bank auch diskutiert. Es ist, glaube ich, keine einfache Situation. Man kann darüber diskutieren, aber im Endeffekt war es ein Tor, was zu einfach passiert, weil natürlich war gut gespielt vorher von Dortmund, aber dann waren sie eigentlich weit raus und es war eine Flanke, die eigentlich lange in der Luft war und dann wird von 2-3 Meter aufs Tor geköpft. Aber Fehler passieren, aber das ist natürlich ein bisschen unser Thema gerade. Wir investieren echt richtig viel, haben hohe Spielkontrolle und dann bekommen wir immer wieder so ein 0-1 und das ändert einfach, habe ich schon mal gesagt, das Spiel einfach, den Charakter des Spiels und da müssen wir uns einfach verbessern, dass wir das abstellen, dass wir da souveräner sind und uns belohnen für das, was wir eigentlich investieren vorher.
Denken Sie dann in so einer Situation auch an das Rückspiel in Mailand, wo ein solcher, sagen wir mal, Fehlerkette das Ausscheiden bedeuten könnte?
Ganz ehrlich, ich denke daran, weil wir sind wirklich positiv, ich denke daran und wir sind überzeugt, dass wir unsere Chancen nutzen. Und dann ist das andere Spiel auch gegen Inter Mailand zu Hause, der Harry Kane, diese Riesenchance. Das sind hundertprozentige Chancen und das passiert dann. Aber es wird wieder kommen, ein Spiel, wo wir dann in Führung gehen. Und dann ist es anders und das, denke ich, tun wir in Mailand.
Dafür also das, was man heute Mindset nennt, das ist positiv. Das ist eigentlich nur auf Erfolg und auf Weiterkommen geeicht. Verstehe
absolut,
ich das richtig?
Weil wir wirklich über weite Strecke einfach gut spielen, uns viele Chancen erarbeiten, viele Schüsse haben. Und dann gibt es so Phasen auch in einer Saison, wo sie nicht reingehen und dann passieren eben andere Dinge. Aber es wird jetzt wieder eine Phase kommen, wo wir die Tore machen. Und ich bin überzeugt, wir beginnen am Mittwoch damit.
Wusstest du, Lothar, dass Bayer durchaus auch kopfballstarkes Qualitäten als Kopfballspieler hat?
Ich habe schon einige Tore von ihm gesehen. Ja, es ist jetzt kein Spezialist. Zum Beispiel in der ersten Halbzeit, jeder lange Ball ist er unten durchgesprungen, ist dann eigentlich Postman zurückgekommen, habe ich gedacht, hat er Angst vom Kopfball. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit bestraft er mich Lügen. Ja. Im Endeffekt macht er dann das Tor, weil er zum Ball hingegangen ist. Ja. Das hat er in der ersten Halbzeit nicht gemacht, aber ich habe schon einige Tore von ihm gesehen. Hohe Geschwindigkeit dazu, gutes Dribbling. Und sonst nicht auch unter anderem bei Julian Nagelsmann gefragt.
Ich glaube, das Wichtigste war aus Dortmunder Sicht einfach mal, dass die Mannschaft wieder aufgerückt ist. Man hat die Möglichkeit gehabt, den Ball rauszuspielen. Die Mannschaft ist aufgerückt. Die kam in der ersten Halbzeit kaum hinten raus. Und dort war es der Fall, dass wirklich mal mehrere Spieler um den Strafraum herum waren. Und dann wurde es auch mal spannend und gefährlich.
Ich glaube, erste Halbzeit war es auch schwierig, Kopfbälle zu gewinnen. Es waren viele lange Bälle. Und Erik Dyer und Minche, wenn sie lang kommen, dann ist natürlich, sind schon Kopfball stark. Und das war natürlich dann eine Situation, in der Box, und dann ist natürlich für den Stürmer, ja, hat er gute Näschen bewiesen, aber er hat schon einige Kopfballtore gemacht. Ja.
War es Teil des Plans der Dortmunder, sich im ersten Durchgang so fast passiv zu verhalten?
Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ich glaube schon, dass man auch ein Stück weit irgendwo mitspielen wollte und natürlich auch versuchen wollte, direkt den Bayern auch Parole zu bieten. Auf der anderen Seite waren beide Mannschaften schon gewissermaßen angeschlagen aufgrund der Woche. Beide Mannschaften halt eben verloren in der Champions League. Ich glaube, mit den Bayern war es weniger zu rechnen wie mit den Dortmunder in Barcelona.
Und man merkt halt eben, dass man erstmal versucht hat, reinzufinden. Und ist ja auch klar, dass man, wenn man hier in der Allianz Arena erstmal auch spielt, dass man erstmal versucht, dann erstmal die Kontrolle auch über das Spiel zu bekommen. Und da muss ich aber sagen, dass es nur mit langen Bällen agiert wurde und dass dann halt eben die Bälle postwendend wieder zurückkamen und dass man gar nicht daran interessiert war, ordentliches Spiel aufzubauen und das Tempo nach vorne zu bringen, umgekehrt genauso umzuschalten, auch hinten halt eben dann sich defensiv wieder reinzustellen.
Wenn wir einmal nochmal bei Bayer bleiben, hast du den Eindruck, Bela, dass er sich als zweiter Stürmer am Ende wohler fühlt, als wenn er den klaren Außen mit zwei Außenstürmern geben muss?
Das finde ich auch, wobei in der ersten Halbzeit spielt es überhaupt keine Rolle, wer im Sturm spielt, weil da diese Lücke zwischen dem Mittelfeld und den beiden armen Schweinen da vorne, Girassi und Bayer, war so groß, das hat Roman gesagt, ist endlich mal nachgerückt. Also in dem System oder in der Art, wie sie gespielt haben in der ersten Halbzeit, ist es völlig egal, ob es ein oder zwei Spitzen sind. In der zweiten glaube ich schon, dass er sich im zweiten besser fühlt. Ich glaube auch, dass Dortmund zunächst mal nicht nur gegen den FC Bayern gespielt hat, sondern gegen den inneren Krampf, den inneren Schweinehund. Kann natürlich passieren, dass man 4-0 verliert in Barcelona, aber nicht so. Can hat auch gesagt, die Einstellung hat nicht gestimmt. In der Champions League, im Viertelfinale, gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Wenn es da ein Einstellungsproblem gibt, dann verstehe ich diese Welt nicht mehr. Und kommen wir mit dieser Packung nach München, will sich nicht den Hintern versohlen lassen. Und die Folge dessen war, die spielten wie eine Mannschaft, die auf Platz 8 bis 10 steht, nämlich wie Borussia Dortmund zurzeit.
Ja, Bela hat vollkommen recht. Man muss auch sagen, dass die zwei Gegentore hier in München ein Ebenbild waren von den Gegentoren auch in Barcelona. Man hat kein richtiges Defensivverhalten auch an den Tag gelegt. Man hat nur Begleitschutz dem Gegner entgegengebracht. Und es war einfach viel zu leicht, um aus solchen Situationen dann auch die Tore zu erzielen.
Dann schauen wir vielleicht auch nochmal auf den Ausgleich. Ärgerlich natürlich aus Bayerns Sicht. Christoph, und vielleicht analysieren Sie es mal aus Ihrer Warte. Was ist dort aus Sicht des FC Bayern schiefgelaufen?
Ja gut, es war ein Eckball auf die kurze Stange, ein Zweikampf und dann war es ja ein bisschen Ping-Pong, aber natürlich, wir müssen eigentlich irgendwie halt versuchen, wenn dann ein zweiter Ball kommt, dass wir den Ball wegköpfen mit aller Macht, dass wir ihn aus der Box rausbekommen. Weil wenn er dort
Müller hat dann noch so rumgerudert vorher. Ja, ne?
War natürlich ein bisschen unglücklich, aber wir müssen einfach, nachdem der Ball einmal berührt wurde schon, dann geht er hoch und dann mit aller Macht, dass wir den Ball da rausbekommen, weil dann kann das nicht mehr passieren, solange der Ball dann wieder in 5er, 7, 8 Meter vom Tor runterfällt, ist immer gefährlich. Und das hat dann der Girassi auch gut gemacht, noch sehr gut gehalten vom Jonas.
Fand ich auch.
Sehr gut gehalten, gut reagiert und dann ist natürlich auch ein bisschen Pech, dass er genau zum Dortmund-Spieler springt, aber ja.
Ist Obich ein Typ, der... Das war ja kein klarer Fehler. Roman hat es analysiert, aber auch mit einer unglücklichen Situation gut umgeht und die schnell wegstecken kann?
Ja, absolut. Ich glaube, das hat der Roman auch schon gesagt, er wirkt sehr reif. Ist er auch für sein junges Alter. Er ist sehr selbstbewusst. Er beschäftigt sich extrem viel mit Fußball. Ist ein Top-Profi und verarbeitet die Sachen wirklich ganz gut. Wie gesagt, bei Union Berlin, das war ein Torwartfehler. Aber auch da, wie er damit umgegangen ist, wie er es aufgearbeitet hat, auch mit dem Tormann-Trainer, mit dem ganzen Tormann-Team, also hat schon großes Potenzial und auch seine Einstellung und seine Art und Weise, wie er Sachen aufnimmt und umgeht, glaube ich, ist einer seiner größten Stärken.
Überspringen Sie die Personalie Nübel und wird Obich dann der Nachfolger von Neuer?
Ich glaube, wir haben die Option, der Alex macht sehr, sehr gut, er hat jetzt wieder im Pokal im Halbfinale überragende Partie gemacht gegen Leipzig, macht wirklich richtig gut, hat letztes Jahr auch eine überragende Saison gespielt, ist unser Torwart, von dem her ist es sowieso nie einfach, nach so einer Ikone, nach so einer Zeit wie der Manuel Neuer, der das Torwartspiel geprägt hat, auf ein anderes Level gehoben hat, ist die Nachfolgeregelung gut zu forcieren und dann auch richtig zu treffen. Von dem her sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt und wollen das sehr, sehr gut vorbereiten.
Glaubst du, Bela, dass wir Nübel irgendwann noch im Bayern-Trikot sehen oder wird das dann letztlich auf Obich zulaufen?
Ich glaube, es wird auf Obich zulaufen im Endeffekt. Nübel hat ja noch, der ist ja ausgeliehen nur. Genau. Könnte man in jeder Zeit zurückholen. Man tut es ja nicht, man vertraut auf Obich. Und ich glaube, das ist die Zukunft des FC Bayern, wobei die dauert noch einen kleinen Moment.
Aber auch, dass wir nicht zurückholen, das ist auch mit dem Alex ganz klar besprochen. Solange der Manu bei uns Torwart ist und er hat noch um ein Jahr verlängert, dann war das auch ganz offen diskutiert, dass wir nicht zurückholen. Der Alex will im Tor stehen, war hier auch ja schon Nummer zwei und von dem her, ja, es tut ihm auch so Saisonen, auch Champions League, wo er das erste Mal gespielt, tut ihm in seiner Entwicklung sehr, sehr gut.
Geht das Pokalfinale noch? Ja.
Also wenn Nübel, dann nur als Nummer eins.
Ja. Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Alex Nübel nochmal zurück zum FC Bayern kehrt. Ich finde, dass Jonas Urbik eine sehr gute Ausstrahlung hat. Und ich glaube auch, dass ihm absolut die Zukunft gehört. Spannend wird es sein im nächsten Jahr, wie es dann von der Aufteilung her wird mit Manu Neuer. Weil ich sage halt immer, junge Torleute brauchen Spielpraxis. Ja. So, es bringt dem Jonas Urbik nichts, wenn er ein Jahr mehr oder weniger auf der Bank sitzt und zuschaut. Vielleicht mal ein paar Spiele im Pokal bekommt oder wegen mir auch mal ein unwichtiges Spiel in der Champions League. Wir wissen alle, dass Manu Neuer ungern aus dem Tor geht. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, selbst bei Testspielen. Und von daher...
Hat er dir das dann gesagt oder hast du das einfach nur gespürt?
Er hat mich spüren lassen, will ich mal sagen. Selbst beim Abschiedsspiel von Lukas Podolski in Köln hat er mich kaum reingelassen, obwohl es anders besprochen war. Ich kenne den Ehrgeiz von Manu Neuer und den kennen wir, glaube ich, alle persönlich auch. Und von daher weiß ich halt auch, dass er im nächsten Jahr 100% möglichst viele Spiele machen wollen wird. Die Frage wird sein, was dann Kompanie daraus macht oder halt eben der FC Bayern.
Lothar, wie siehst du es? Für seinen Körper. Ja,
was du sagst, der junge Spieler, nicht nur Torhüter, auch Feldspieler brauchen, aber da hast du andere Optionen. Beim Torhüter ist immer was Spezielles. Wenn die keine Spielpraxis bekommen, dann werden sie auch nicht besser. Und ich glaube, dass schon mit Urbik gesprochen worden ist und auch mit Manuel, dass Urbik anders wie vor 5-6 Jahren mit Nübel Urbik seine Spiele bekommen wird.
Ja, dann fragen wir doch nochmal nach.
Gibt es da was? Ich weiß nicht, was damals mit Alex Nübel und mit Manu besprochen wurde vor 5-6 Jahren, aber jetzt wurde besprochen mit Manu ganz klar, dass Jonas auch nächste Saison Spiele bekommt. Was jetzt passiert, war nicht der Plan. Jetzt macht er auch keine unwichtigen Spiele. Er hat sein erstes Champions-League-Spiel gegen Leverkusen, dann das Retourspiel. Viele wichtige Spiele schon gemacht, die ihm jetzt natürlich auch in seiner Entwicklung weiterhelfen. Aber der Plan war ganz klar, mit Jonas besprochen, auch mit Manuel. Der Manuel will auch mithelfen, ja, seine Nachfolge mitzuentwickeln. Ja. Und sicher eine andere Situation wie vor 5-6 Jahren noch.
Kann man das festmachen an einer Anzahl Spiele in der Bundesliga, im Pokal, in der Champions League? Also es geht ja offensichtlich über dieses reine Pokal-Torhüter-Modell hinaus.
Ja, das wollen wir auch nicht, dass wir sagen, oder wenn wir gegen einen unterklassigen Gegner spielen würden oder so, sondern wir haben jetzt keine fixen Spiele festgemacht, aber es werden einige sein und die werden wir dann gemeinsam festlegen innerhalb der Saison, aber sollen auch wichtige Spiele sein.
Weil mal, bist du jetzt überrascht?
Absolut das Vertrauen haben in Jonas, wirklich.
Bist du überrascht? Hat Manu umgedacht? Wenn man jetzt hört, dass er sozusagen an diesem Modell mit beteiligt ist, wenn man so möchte, in Absprache mit ihm?
Also ich bin kein Freund von der Torhüter-Rotation. Ja. Ich sage halt immer, du brauchst eine ganz klare Nummer 1 und du brauchst eine Nummer 2, weil eine Nummer 1 ist niemals eine Nummer 2 und eine Nummer 2 wird niemals eine starke Nummer 1 werden. Aber ich lasse mich selbst überraschen, wie es dann im nächsten Jahr aussehen wird bei diesem Modell. Man darf ja auch nicht vergessen, jetzt ist ja die Konstellation auch so, dass Perez gerade verletzt ist, Ulreich kann auch nicht und so weiter. Also man muss ja auch bedenken, der junge Urbik kommt gerade aus der zweiten Liga. War zwar bei Kräuter Fürth der beste Torwart der zweiten Liga, das muss man sagen. Hatte dann Anlaufschwierigkeiten gehabt beim FC. Ist eigentlich nur ins Tor reingekommen aufgrund dessen, dass Schwäbe eigentlich wechseln wollte, weil der FC abgestiegen ist. Jetzt ist sogar umgekehrt so, dass Schwäbe sogar der beste Torwart ist der zweiten Liga. Will jetzt nicht mehr frühzeitig unterschreiben beim FC. Also eine ganz skurrile Nummer, aber ich sag mal so, wenn alle glücklich sind, ist es ja umso besser.
Ja, manchmal braucht man auch Zufälle oder braucht man auch mal Glück. Wir hören jetzt Niko Kovac, den Trainer von Borussia Dortmund.
Niko, wenn du heute eine Plus-Minus-Liste anfertigen müsstest, dürftest, was steht bei Plus?
Ja, eigentlich vieles. Ich muss sagen, heute haben wir uns gewehrt, heute haben wir sehr gut verteidigt. Wir haben sicherlich nicht alles wegverteidigen können, weil Bayern München schon sehr stark ist. Aber ich finde die Einsatzbereitschaft, die Laufbereitschaft, das Zusammenspiel von allen hat mir gefallen. Und darüber hinaus fand ich, haben wir die Konter eigentlich ganz ordentlich gefahren.
Was steht bei Minus?
Ja, dass wir einfach mehr Fußball spielen müssen, gerade in der ersten Halbzeit, da haben wir zu schnell die Bälle verloren, da haben wir einfach
auch nicht aktiv genug gewesen, oder?
Natürlich, also wenn du wenig Anspielmöglichkeiten hast und du jeden Ball nach vorne schlägst und dann kommt eine Welle nach der anderen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen was korrigiert, dann lief es auch besser, wir hatten bessere Ballpassagen und dann muss Bayern München auch hinterherlaufen. Also das hätten wir in der ersten Halbzeit besser machen müssen. Da gibt es noch einiges zu tun.
Niko, weil du Laufbereitschaft ansprichst, dass es heute gepasst hat. Man ist ja schon irritiert, wenn man nach Barcelona fährt und hinterher spricht und dann in der Bundesliga sind wir am 29. Spieltag, spricht der Trainer über Laufbereitschaft, über gemeinsam, über Zusammenhalt. Das sind da lesen Fragezeichen mit Blick auf die Kabine, oder?
Nein, also oftmals, wir sind ja auch ein Spitzenclub in Deutschland, wie es bei München ist. Und man darf aber nicht den Fehler machen, dass man, wenn man irgendwo hinfährt, nach Barcelona zum Beispiel, dass man nur spielerisch dort mithalten möchte, was uns ja eh nicht gelungen ist. Deswegen muss man ja erst einmal versuchen, das ganz Normale reinzuschmeißen. Ich weiß, wir spielen in 3 Tagen in München, dann spielen wir wieder gegen Barcelona. Ist ja nicht so ganz einfach. Wir sind gestern nach München gekommen. Davor sind wir nach Dortmund geflogen. Also ich will auch keine Entschuldigung suchen. Aber ich finde, heute haben sie es gut gemacht. Und das sollte man auch mal hervorheben. Und nicht immer nur das, was jetzt im letzten Spiel nicht gut gelaufen ist.
Nee, am Punkt bei den Bayern hättest du wahrscheinlich vorher ohnehin unterschrieben. Ja. Taugt er auch mit Blick auf die Aufholjagd Richtung, soll ich Europacup oder Champions League Plätze sagen?
Nein, also es ging darum, dass wir ein anderes Gesicht zeigen als in Barcelona. Wir haben jetzt 2 Bundesligaspiele gewonnen, jetzt das 3. Spiel nicht verloren, unentschieden gespielt in München, was sicherlich nicht vielen Mannschaften gelungen ist. Deswegen denke ich, ist das ein Punkt Gewinn. Klar, hätten wir mit der letzten Aktion von Pascal Groß, wenn er die lange Ecke anvisiert, dann fällt er wahrscheinlich hinten rein.
Bayern werden sagen, Kane kann auch einen machen.
Völlig richtig, deswegen bin ich mit dem Punkt auch zufrieden. Also ich bin jetzt nicht einer, der jetzt sagt, sieht nur seine Sachen. Ich habe auch die anderen Sachen gesehen. Deswegen mit dem Punkt können wir leben. Jetzt müssen wir unsere Hausarbeiten in den anderen Spielen machen und das war das Entscheidende.
Nico, danke dir.
Ich danke dir, Leo. Bis dann. Ciao.
Also das war jetzt auch im Gespräch mit Michael Leopold eigentlich spürbar. Nico Kovac, Wähler, macht einen sehr aufgeräumten Eindruck. Sehr frisch, sehr klar. Ich habe das Gefühl, er versucht, diese Tugenden auf die Mannschaft zu übertragen und wundert sich dann gelegentlich, wie in Barcelona, wie schwer das ist.
Ja, genau.
Also, ist da was dran?
Ich meine, dann Benze Baini, der ist, glaube ich, immer noch schwindelig von Jamal, also was da gemacht worden ist. Mir ging es ja in der Champions League um das Anlaufverhalten von Borussia Dortmund. Wenn man Barcelona gesehen hat, mit welcher Gier die versucht haben, jeden Ball zu bekommen. Eine Weltklasse-Mannschaft, die auch andere Tugenden hat, das nur zu arbeiten. Mir fehlte die Arbeitsmoral am Ende, nicht die spielerische Klasse vom BVB. Die fehlte mir in der Woche. Und was Leo fragte, und das war auch mein Ansatz vorhin, diese Schwankungen zwischen guter Einstellung, schlechter Einstellung, mittelmäßiger Einstellung, dieses Thema beschäftigt Dortmund seit Jahren übrigens, dieser Mentalitätsfrage. Noch zu Marco Reus sein, das ist für mich ein Rätsel. Und Nico ist ein Trainer, der Mentalität einfordert, das ist eine seiner Hauptkriterien, die Arbeitsmoral. Und trotzdem gelingt es mal und mal nicht. Das ist, ist ja nicht in der Kabine, aber das versteht man nicht auf Anhieb.
Hat er die Mannschaft heute was gut zu machen?
Auf jeden Fall aus meiner Sicht. Man muss aber auch sagen, man kann jetzt auch mal mit dem Punkt hier zufrieden sein. Das hat der Nico ja auch angesprochen. Und ich finde, er macht es sehr, sehr gut. Er beruhigt das Umfeld. Ich glaube, dass er noch deutlich mehr Disziplin jetzt auch in die Mannschaft, in den Kader halt eben reingebracht hat. Er ist selbst teilweise davon überrascht, dass die Mannschaft nicht so gerne über Einsatz kommt und Ehrgeiz. Ich selbst war ja auch überrascht, weil ich selbst auch in Barcelona mit dabei war, um dazu zu schauen, dass man dann wirklich auch so sehr Barcelona den Begleitschutz gibt und nicht wirklich angreift und attackiert. Ich glaube einfach, dass das Defensivverhalten da einfach eine Katastrophe war. Und dass man es heute bei den 2 Gegentoren nochmal ähnlich gesehen hat, aber dass man halt eben daran sich stark verbessern muss.
Lothar, du warst jemand, der immer über alle Zweifel erhaben war, was deine Einstellung anbetraf. Ärgert dich das regelrecht als Fußballfan, als Fußballexperte, wenn du bei Dortmund erkennst, wie sehr diese Mannschaft schwankt? Das Spiel heute war ja eigentlich alles in einem. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit hat ja eigentlich alle Gesichter von Borussia Dortmund gezeigt. Natürlich. Wobei die Einstellung heute durchgehend
und gegen stimmt, den Ball, ne? Haben sie gut gespielt.
Ja, ja, Einstellung stimmt auch in der ersten
Halbzeit. Aber gegen den Ball war das okay.
Ja, ja, aber es ist einfach schwankend, Punkt 1, aber es ist eigentlich für mich eine Grundvoraussetzung, dass ich in die Zweikämpfe gehe, dass ich Leidenschaft habe, dass ich kompakt stehe. Ich muss ja nicht jedes Weltklasse-Dribbling machen und jeder Schuss aufs Tor muss drin sein, aber das sind ja die Grundausstellungen, die zum Fußball gehören, nicht bei Bundesligamannschaften, sondern auch in den niedrigeren Ligen. Und wie gesagt, Barcelona 3 Kontertore bekommen, wenn du gegen Barcelona spielst, dann weißt du ja, was auf dich zukommt. Also das hat schon was mit Disziplin zu tun oder beziehungsweise den Zweikampf anzunehmen. Und heute, wir haben es gerade gehört, die 2 Gegentore, es war ja wieder ein Paradebeispiel für das, was wir bei Dortmund kritisieren. Und wenn sie dann ehrlich zu sich sind und sagen, wir werden zu Recht kritisiert, aber
Sie haben in der zweiten Halbzeit auch viele gute Aktionen gehabt. Und darauf muss man aufbauen. Aber man darf das Schlechte trotz des guten Ergebnisses hier nicht irgendwo in die Ecke stellen. Und ich kenne Nico Kovac sehr gut. Und er würde es auch ganz klar ansprechen, was dann heute trotz des Punktgewinnes schlecht gelaufen ist, um vielleicht doch noch dieses Wunder zu schaffen, über die Bundesliga sich für die Champions League zu qualifizieren.
Also was mich besonders in Barcelona geärgert hat, war gerade das erste Gegentor auch. Ne? Eine Standardsituation, da spricht man ja auch von Disziplin und letztendlich auch von der Konzentration. Du musst doch in den ersten 4-5 Minuten musst du doch schauen, dass du da erstmal bei der Standardsituation auch beim Gegner dran bist. Also dass du da das Tor so herschenkst, das war ja schon eigentlich sehr fahrlässig.
Lothar, hast du eigentlich mit Hansi Flick mal telefoniert und hast ihm vorgeschwärmt von Barcelona oder er dir umgekehrt von seinem Traum, nämlich möglicherweise hier in München die Champions League zu gewinnen?
Ich ab und zu mit Hansi Flick, ja, aber jetzt nicht in dieser letzten Woche, weil ich weiß, da will der Trainer seine Ruhe haben, da fokussiert er sich und ich kenne Hansi, wie er ist. Nee, aber er ist glücklich in Barcelona, nicht nur vom Leben her, sondern vor allem mit seinem Verein, mit seiner Mannschaft, mit seinen Spielern.
Ja, den Eindruck machte das, ja.
Absolut mitziehen, das kennen wir auch aus München, wie Hansi mit den Spielern klargekommen ist. Und er freut sich schon auf die nächste Generation, nicht Generation, aber auf die nächsten Jahre, weil er sieht, welches Potenzial er noch in der Hinterhand hat, das jetzt vielleicht 16, 17 Jahre wird und die nächsten Schamals werden. Also Hansi, pudelwohl, nicht nur sportlich, sondern auch privat. Alles läuft, wie er sich das wünscht. Natürlich hatte er auch eine schlechte Phase. Vor 2-3 Monaten haben sie Tabellenspitze abgegeben. Ist alles nicht zu fließen. Aber er hat auch gemerkt, dass die Mannschaft nicht nur vom Spielerischen kommt. Das haben sie dann auch gegen Dortmund gezeigt, wenn sie mal verteidigen mussten. Und das mussten sie 15 Minuten lang zum Schluss der ersten Halbzeit. Dann hauen sie sich auch in die Zweikämpfe. Und das macht ihn noch stolzer, mit diesen guten Spielern nicht nur zu trainieren und das Offensive zu sehen, sondern auch die Kompaktheit und die Einstellung in der Defensive.
Einmal zurück zu dem heutigen Spiel. Was ist dieser Punkt wert? Leverkusen hat auch in Anführungszeichen nur unentschieden gespielt. Ist das ein entscheidender Schritt dennoch heute für die Bayern, trotz des eigenen Unentschiedens?
Ja, wir Richtung wollten natürlich Titel? Grundsätzlich gewinnen, unbedingt ein Heimspiel gewinnen, gegen Dortmund sowieso immer sehr speziell. Aber in der Tabelle ist jetzt nicht so viel passiert. Es sind noch 5 Spiele. Unser Ziel war es, die letzten 8 Spiele zu gewinnen. Ja. Jetzt haben wir heute unentschieden gespielt. Wir wollen einfach die nächsten 5 Spiele gewinnen. Das ist unser Ansatz. Wir wollen wirklich nicht schauen auf Leverkusen. Aber natürlich nimmt man es wahr. Und es sind 6 Punkte und noch 5 Spiele. Aber wir wollen uns nicht zur Meisterschaft zittern oder so. Wir wollen die nächsten 5 Spiele gewinnen. Das ist unser Anspruch und das ist unser Vorhaben. Heute ist es uns leider nicht gelungen und trotzdem sage ich nochmal, es war dann ein wildes Spiel, wie der Vincent schon gesagt hat, vielleicht ein Cup-Spieler vom Charakter, zweite Halbzeit, aber dann ist auch wichtig, dass wir es nicht verlieren. Dann ist der Punkt schon auch was wert.
Also wir haben vor dem Spiel gesagt, nach dem Ergebnis von Leverkusen bekannt war, bei einem Sieg vom FC Bayern heute, bei 8 Punkten Vorsprung ist der Deckel drauf. Punkt. Also um ganz kurz auf den Punkt zu bringen, wenn Bayern dieses Spiel heute gewonnen hätte, hätten wir im Grunde genommen die deutsche Meisterschaft abhaken können, für alle anderen. Insofern ist alles noch offen. 5 Spiele, 6 Punkte, jo.
Es ist zumindest, es ist noch etwas möglich.
Für mich ist der Deckel sowieso drauf, das will jetzt der Christoph nicht hören. Ja. Und ich widerspreche ungern in Bellarini, aber für mich ist die Meisterschaft durch, weil es jetzt sind ja nicht nur die 6 Punkte, sondern auch noch so 25 bis 30 Tore. Also müsste ja dreimal Bayern München als Nicht-Sieger bzw. als Verlierer vom Platz gehen. Und Leverkusen in der Form, wie sie in den letzten Wochen gespielt haben, glaube ich auch nicht, dass alle 5 Spiele gewinnen wird.
Ein Rekordnationalspieler hat immer recht, ich folge dir. Ja, der hat die Tordifferenz gar nicht gedacht. Stimmt, genau, die ist ja gewaltig.
Und müssen auch gegen Borussia Dortmund spielen.
Borussia Dortmund spielen allerdings das Heimspiel, aber wir brauchen auch die Punkte. Bei uns sind es auch genau 6 Punkte Richtung Champions League, was aber auch sehr, sehr schwierig ist. Ich glaube, das Ziel ist in weite Ferne gerückt. Man sollte sich, glaube ich, darauf fokussieren, dass man international im nächsten Jahr spielt.
Das ist letztes Spiel. Bitte? In Leverkusen, euer letztes Spiel.
Nein.
Vorletzte.
Aber eher zum Schluss. In den 3-4 Spieltagen.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern München den Titel zurückholen wird, ist heute nicht geringer geworden. Darauf können wir uns mit Sicherheit verständigen.
Darauf können wir uns verständigen, absolut. Aber natürlich wäre es nochmal, wenn wir gewonnen hätten. Aber es ist nicht geringer geworden. Es sind 5 Spiele und 6 Punkte.
Ja. Es ist ja besser geworden, weil eine Chance weniger besteht für Leverkusen.
So ist
das
es.
Das stimmt.
So ist es. Das ist angewandte Mathematik. Wir hatten es ja heute schon mal mit der Prozentrechnung. Wir sprechen gleich weiter bei Sky90 die Fußballdebatte, unter anderem dann über die offensichtlich etwas geringeren finanziellen Möglichkeiten der Bayern, die aber, da bin ich ganz sicher, immer noch groß genug sind. Gleich mehr dazu bei Sky90 Extra. Wir sind zurück bei Sky90 Extra. Christoph Freund ist gerade mal rausgeschwebt, war nicht zu halten, auch nicht von mir.
Feiert die Meisterschaft.
Feiert möglicherweise schon die Meisterschaft. Nein, er war ja schon auch sehr, sehr defensiv und schwaches Zweikampfverhalten vom Moderator. Ich habe ihn nicht aufhalten können, aber ich hoffe, dass er gleich wiederkommt. Lothar, nicht nur zu überbrücken, sondern generell spannend. Du bist ja mal mit Christoph Freund Meister geworden. Wie war das?
Ja, es war 2006 in Salzburg.
Ja.
Er hat angefangen so als Mannschaftsbetreuer,
ja,
und ich war ja damals mit Hansi Flick als Trainer eigentlich vorgesehen, bis dann Didi Matisch jetzt die Idee hatte, Trapattoni nach Salzburg zu holen. Da ist nämlich die Büchse in Italien nicht gelaufen, die Red Bull Büchse, und da musste man ein bisschen die Werbetrommel machen, und dann geht man halt über Leichen, würde ich fast schon sagen. Und der Vertrag, den Hansi und ich hatte, wurde dann nicht mehr so ausgeführt, wie wir das eigentlich vorgestellt hat, also wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber er war ja auch dabei. 2006, wie gesagt, hat er in Salzburg begonnen. Da hat er vorher Schreinerlehre gehabt, und sein Vater hat eine Schreinerei gehabt, die hat er übernommen und ist dann so ein bisschen über einen Kontakt nach Salzburg gekommen. Und seitdem kennen wir uns, schätzen uns. Und hat natürlich eine tolle Karriere dann hingelegt, weil er immer da war, immer die Augen offen gehabt hat, immer für den Verein gedacht hat, immer mehr zugeschaut wie reingesprochen. Und das hat ihn dann so erfolgreich gemacht, nicht nur in Salzburg, sondern dann eben der Weg nach München.
Jetzt ist er wieder da. Wir haben einfach schon mal weitergemacht.
Sehr gut. Ich habe mitgehört. Hab nichts versäumt.
Ein kurzer Einschub. Ich habe das vorher auch noch mal gelesen mit der Schreinerei. Ihr Papa, das darf man glaube ich sagen, ist damals verstorben. Das war der väterliche Betrieb. Sie mussten ihn übernehmen.
Ja.
Haben Sie damals Teamwork endgültig gelernt und gelebt?
Ja, absolut. Ich war dann ein Quereinsteiger eigentlich in der Schreinerei, Tischlerei sagt man in Österreich. Ein Betrieb mit 25, 30 Mann, und ich habe auch davor Fußball gespielt, erste, zweite Liga in Österreich, und es war ein großer Schicksalsschlag, aber ich habe viel gelernt in dieser Zeit, und vor allem Teamwork, wenn man zusammenhält, die Stärken verschiedener Leute einbringt und es zulässt und Zusammenarbeit, kann man viel schaffen, und das hat absolut mein Leben geprägt und mitgenommen.
Haben Sie auch gelernt, dass die Dinge im Leben alle relativ sind, solange man gesund ist?
Ja, total. Also es hat für mich die Einstellung zum Leben einfach nochmal verändert, und auch jetzt muss man es immer einordnen können, ob man ein Spiel verliert, man ärgert sich, wenn Dinge passieren, aber es gibt einfach größere Sachen, andere Sachen, und dann kann man das anders einordnen, und er hat einfach schon meine Lebenseinstellung verändert, ja.
Ja, und wir sprechen jetzt aber weiter über die sozusagen banalen sportlichen Dinge, die aber auch interessant
sind. Sehr, sehr schön, ist unser Leben.
Genau, und die unser Leben prägen, und auch über die Dinge, die beim FC Bayern drumherum immer wieder passieren. Jetzt in dem Fall hat sich Uli Hoeneß gestern in der Welt geäußert, und das legendäre Festgeldkonto scheint, ich hätte beinahe gesagt, einem finanziellen Klimawandel zu unterliegen, also es schmilzt. War Ihnen das in dieser Dimension bewusst?
Nein, ich glaube, der FC Bayern ist bekannt dafür und ist einer der ganz wenigen Vereine, großen Vereine in Europa, der über Jahrzehnte extrem gut gewirtschaftet hat, der selber sich ein Stadion gebaut hat, der ja nie Kredite aufnehmen musste, und das ist auch unser Plan für die Zukunft. Wir wollen einfach gesund wirtschaften und trotzdem eine richtig gute Mannschaft haben, konkurrenzfähig zu sein, habe ich schon gesagt, und das ist unser Plan, und das ist auch, warum wir hier sind, warum wir hier arbeiten dürfen, und wir haben super Möglichkeiten beim FC Bayern München.
Aber einmal nachgehakt, haben Sie das auch als Auftrag aufgefasst, mit geringeren finanziellen Mitteln trotzdem maximalen sportlichen Erfolg zu erzielen, oder wie interpretieren Sie das, was Hoeneß öffentlich geäußert hat?
Wir haben ja auch, wir sprechen ja öfter auch mit dem Aufsichtsrat, mit dem Uli Hoeneß, mit Karl-Heinz Rummenigge, und natürlich, man spricht über gewisse Dinge, und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir einen Kader zusammenstellen, wo wir auch immer wieder eigene Jungs hervorbringen. Wir haben einen super Campus, der gebaut wurde, vor 7, 8 Jahren eröffnet, wo die Zusammenarbeit noch mehr verzahnt werden soll. Also es macht ja alles auch Sinn. Und wir wollen einfach eine gesunde Kaderstruktur entwickeln, wo man auch einmal in ein, zwei Jahren vielleicht weniger Einnahmen sein sollten, weil das kann man auch sportlich mal passieren, dass in der Champions League, dass man früher ausscheidet oder andere Dinge passieren, dass man einfach gesund und ja, guten Gewissen schlafen kann und dann wieder, geht es wieder weiter. Aber man diskutiert über gewisse ja, finanzielle Themen, wirtschaftliche Themen, aber der Sport steht im Mittelpunkt. Und da haben wir den Auftrag, ganz klar, gesund eine Kaderstruktur zu schaffen.
Hat das, Bela, deine Fußballwelt durcheinander gewürfelt? Also weil eigentlich ja die Begriffe Festgeldkonto gut gefüllt und Bayern München waren ja eigentlich sozusagen untrennbar miteinander verbunden.
Meine Fußballwelt ist nicht mehr durcheinander zu bringen inzwischen. ich glaube, dass diese Aufträge an Sportdirektor und an andere Kollegen nicht über die Zeitung laufen werden, sondern wahrscheinlich intern. Ich glaube, das ist eher eine Art Vorsichtsmaßnahme von Uli Hoeneß mit Blick auf die Zukunft. Immer mehr Geld wird für Mittelmaß ausgegeben, immer höhere Gehälter, immer höhere Ablösesummen und das wird nicht weniger werden in den nächsten Jahren. Und da ist, glaube ich, das, was in ihm vorgeht, dass man da gewappnet sein muss. Ich glaube, das Festgeldkonto ist immer noch ein Festgeldkonto, wir müssen es also nicht sammeln gehen für den FC Bayern, bin ich relativ sicher.
Das hat ja auch Jan-Christian Dresen.
Festgeldkonto ist kleiner geworden, das ja. Weiß man.
Ja,
ja eben, und wir reden ja jetzt nicht nur von der Gegenwart, sondern in den letzten 5-6 Jahren
ja.
Ist ja auch für Mittelmaß sehr viel Geld ausgegeben worden.
Zu viel.
Ich würde mir wünschen, dass der FC Bayern, was Christoph gerade gesagt hat, am Campus dieses Mittelmaß zumindest schon mal hat und weil sie ja jung sind am Campus, die im Endeffekt dahin bringt, dass man eben dann vielleicht wieder dann diese Spieler aus dem eigenen Reihen holt, die man ja über Jahre lang hatte. Pavlovic ist ein guter Anfang.
Zumal der auch sehr teuer ist, so ein Campus. Es ist ja auch nicht so, dass der einfach so ja, mitläuft, der kostet richtig Geld.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, und Christoph hat es ja schon in Salzburg so ein bisschen alles mitgemacht. Und diese Erfahrungen, die kann er vielleicht hier einfließen lassen. Und ich glaube, das würde dem Uli Hoeneß sehr gut gefallen, weil Uli ist ja ein Campus-Fan. Und ich glaube auch, dass da in den nächsten Jahren, weil man ja auch junge Spieler schon für ein bisschen Geld holt, die am Campus dann entwickelt werden, dass die irgendwann in Zukunft dann die Gesichter des FC Bayern werden.
Roman, warst du überrascht von den Aussagen von Hoeneß?
Klein wenig ja, aber wir kennen ja alle auch Uli Hoeneß, der sagt ja auch schon mal was, um taktisch das Ganze anzugehen.
Woran denkst du?
Ja, es war ja einmal so auch im Hinblick mit oder Rückblick auch auf Thomas Müller sozusagen, dass er halt eben keinen Vertrag mehr bekommen hat. Er hat ja zeitgleich auch gesagt, wenn die Kassen noch voller gewesen wäre, hätte man noch besser vielleicht überlegt. Dann wird es auch im Hinblick sein auf Florian Wirtz. Das wird natürlich der Megatransfer. Ich bin ja schon seit vielen Monaten eigentlich der Meinung, dass Florian Wirtz hier bei den Bayern landen wird. Natürlich gibt es noch eine Konstellation mit Real Madrid und Alonso und so weiter. Natürlich auch mit Ancelotti, je nachdem, wie weit er noch in der Champions League kommt. Wobei ich da auch denke, dass Real Madrid jetzt kommende Woche ausscheiden wird aus der Champions League. Deswegen kann es vielleicht auch nochmal spannend werden, dass vielleicht dann Florian auch nochmal ein Thema mit Alonso als Team nach Real geht.
Und City ist auch noch dran. Manchester City wohl.
Aber ich kann es mir aber eher vorstellen, dass die Entscheidung zwischen Bayern und Real Madrid fällt. Und ich glaube sogar eher an Bayern München. Und wir kennen Uli lang genug. Er hat früher auch schon Spieler Geld überwiesen, die noch nicht unterschrieben hatten. Und dann muss das Geld wieder zurücküberwiesen werden und so weiter. Also taktisch war er schon immer stark.
Sind die Bayern mit Wirtz im Grunde schon weiter, als viele denken?
Nein, es ist, glaube ich, wird extrem groß gespielt. Natürlich ist Florian Wirtz ein richtig guter Spieler. Das brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber er ist Spieler von Bayer Leverkusen und das haben wir jetzt schon öfter gesagt. Also wir konzentrieren uns auf unsere aktuellen Spieler, wo wir einen richtig guten Kader haben. Aktuell leider einige Verletzte, aber wir sind zufrieden mit unserem Kader. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Aber er ist Spieler von Bayer Leverkusen und das gilt jetzt auch zu respektieren.
Ja, hier sehen wir gerade Situationen, in denen man erkennt, welche Fähigkeiten Wirtz hat als Vorlagengeber und auch als Torschütze. Jetzt mal anders formuliert, einmal die klassische Journalistenfrage. Können Sie denn ausschließen, dass Wirtz in der kommenden Saison bei den Bayern spielt?
Also ich bin jetzt schon ein bisschen länger auch im Fußball tätig und ausschließen tue ich im Fußball gar nichts.
Es gab
für Positiven, oder?
Ja.
Aber Florian Wirtz spielt noch bei Leverkusen, alles in Ordnung. Aber warum trifft man sich bei Uli Hoeneß zu Hause am Degensee mit der Familie Wirtz? Da wird es ja nicht um irgendwelche Themen im Fußball gehen, sondern hauptsächlich um den Spieler, um den Menschen Florian Wirtz. Und deswegen ist man dann schon gewissermaßen auf Florian Wirtz zugekommen, nicht auf Florian direkt, sondern auf sein Management. um einfach auch mal zu wissen, ob überhaupt die Möglichkeit oder die Bereitschaft da ist, von Florian Wirtz diesen Wechsel nach München durchzuziehen.
Das hat ja Uli, ja. Wenn ich die führenden Alpha-Tiere Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß beide gleichzeitig sich so sehr für einen Spieler einsetzen und auch sich nach außen so positionieren, kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht alles dran versucht wird, diesen Deal auch über die Bühne zu bekommen.
Ja, man muss ja auf der anderen Seite sagen, Bela, es wäre ja auch merkwürdig, wenn Bayern München sich nicht für einen Spieler des Kalibers Wirtz interessieren würde. Wir haben Ihre Aussage jetzt zur Kenntnis genommen, alles okay. Klar. Aber es liegt ja auf der Hand, dass die Bayern auf Wirtz schauen und sich mit ihm intensiv beschäftigen. Alles andere wäre merkwürdig.
Und es gab auch schon härtere Dementis also vom Vorstand zuletzt in der Sache Wirtz. Also ich bin relativ sicher, dass da die, also klar wird das Christoph Freund uns nicht erzählen, oder wir können ja trotzdem nochmal fragen, aber dass die Gespräche weiter fortgeschritten sind, als wir alle annehmen. Und da geht es wiederum um das Festgeldkonto. Er wird nicht billig. Er hat, glaube ich, Vertrag bis 2027, ne? Der Florian Wirtz. Wie gesagt, wenn Manchester City mitbieten sollte, dann wird das Festgeldkonto noch stärker strapaziert werden müssen.
Ich glaube wieder, dass Florian Wirtz noch nicht so weit ist, ins Ausland zu gehen, gerade nicht ein Jahr vor der Weltmeisterschaft. Wenn er in diesem Sommer wechseln sollte, ja, dann bin ich überzeugt, dass es nur einen Verein gibt, nämlich den FC Bayern.
Wäre schön für die Bundesliga.
Es wäre schön für die Bundesliga, ja, weil Florian Wirtz meiner Meinung nach die Umstellung im Ausland, kurz ein Jahr vor der Weltmeisterschaft, würden meiner Meinung nach ihn nicht gut tun. Der Druck bei Real Madrid zum Beispiel, Manchester City hast du den gleichen Druck. Hier kennt er seine Mitspieler, er kennt die Bundesliga, er kennt die Sprache, er wird mehr Geld verdienen wie in Leverkusen. Deswegen glaube ich, dass Florian Wirtz, wenn er wechselt 2025, nur zum FC Bayern geht.
Florian Wirtz ist ein absolut familiärer Spieler, der das familiäre Umfeld braucht. Und ich glaube schon, dass das Bayern auf jeden Fall hier geben kann. Und wie gesagt, mit der Wertschätzung von Uli Hoeneß kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, was Lothar gerade gesagt hat, dass der Weg eher von Florian hier nach München führt.
Und wir genügend Musiala in einer Mannschaft, da wird den Bundestrainer auch freuen, weil die auch regelmäßiger zusammenspielen.
Aber eine Größenordnung vom Deal her, ich glaube schon, da wenn er rund um 200 Millionen veranschlagt. Also ist das schon auch eine Größenordnung, wo auch der FC Bayern auch mal nicht ins Straucheln gerät, aber sich drüber nachdenkt.
Vielleicht hat ja Uli Hoeneß bei seinen Aussagen schon den Wirtz-Transfer einbezogen, als er vom schmilzenden Festgeldkonto sprach. Ich weiß es nicht.
Ja gut, es ist ja noch die Personalie Sané zu klären. Ja,
das fragen
Müller,
wir jetzt
bei
ganz
Müller
kurz.
Hat man ja dann das Geld schon mal eingespart.
Also Christoph Freund hat hier keine dankbare Position, das bitte ich zu berücksichtigen.
Aber wir sind ja nett zu ihm, wirklich.
Also erstmal wollte ich noch mal fragen, haben wir genügend Argumente gesammelt, die für ein Kommen von Wirtz sprechen? Wobei wir auch berücksichtigen müssen, dass er bei Bayer unter Vertrag steht und bei Bayer Leverkusen bisher großartig gespielt hat. Das möchte ich ja so auch mal sagen. Und umgekehrt, Bayer logischerweise ein Interesse haben dürfte, dass er bleibt.
Ja, es würde genügend Argumente ganz klar geben, aber es gibt so viele Eventualitäten. Und Fakt ist einfach, er ist Bayer Leverkusen-Spieler. Und Fakt ist auch, dass er ein richtig, richtig guter Spieler ist. Und Bayern München wäre ja Wahnsinn, wenn wir den nicht richtig gut kennen würden. Ja, den kennt die ganze Europa. Und von dem her ist die Situation, wie sie ist, er hat noch 2 Jahre Vertrag bei Bayer Leverkusen und er ist der herausragende Spieler.
Wie weit sind Sie mit Sané, der Bayern München Spieler ist und möglicherweise Bayern München Spieler bleibt?
Ja, das haben wir jetzt schon öfter gesagt. Mit Leroy sind wir in Gesprächen, auch mit seinem Management. Er spielt jetzt eine sehr, sehr gute Rückrunde. Vincent kennt ihn sehr, sehr gut, sehr lange. Die haben auch zusammen gespielt. Er macht einen sehr motivierten, glücklichen Eindruck in München. Er fühlt sich echt sehr, sehr wohl, auch in der Mannschaft.
Gibt es da bald was zu verkünden? Er hat ja gesagt, dass er bereit sei, im Gehalt Abstriche zu machen, was auf alle Fälle erstmal auch das Festgehalt anbelangt.
Ja, über Vertragsgespräche oder Details sprechen wir ja grundsätzlich nicht. Es wird ja so viel geschrieben und spekuliert. Aber wie gesagt, wir sind in Gesprächen und er fühlt sich wohl und er macht auch sehr, sehr gute Spiele aktuell. Von dem her, ja, werden wir sehen, was die nächsten Wochen bringen. Aber es war ja auch schon so bei Fonsi, bei Jo Kimmich, bei Jamal, wo viel spekuliert wurde. Es war auch so einfach, wir haben Gespräche geführt und auch bei Thomas Müller war es übrigens so. Da ist dann eine andere Entscheidung gefallen. Aber
wie war für Sie eigentlich das Gespräch, als Sie ihm das übermitteln mussten?
Ja, es gibt sicher angenehmere Gespräche, wenn man dann zusammensitzt und man spürt oder man weiß, dass man eigentlich unterschiedliche Ausrichtungen hat. Der Gegenüber will noch weiterspielen. Der Verein hat sportlich eine andere Entscheidung getroffen. Man liegt sich dann nicht so in den Armen, wie man vielleicht dann auseinandergeht und um ein oder zwei Jahre verlängert. Das ist ganz klar. Es war extrem wertschätzend, es war extrem auf Augenhöhe. Und der Thomas, auch wie er sich jetzt verhalten hat, auch im Nachhinein, finde ich einfach nochmal, muss man einfach auch den Hut ziehen, weil er könnte das auch natürlich anders handhaben.
Aber die Verträge, die Sie jetzt verlängert haben, die kosten ja auch alle Geld. Ja, das absolut. Ist ja das, was Uli Hoeneß auch in den Raum gestellt hat. Sind Sie da in Teilen möglicherweise auch über den Durst gegangen?
Na, ich glaube, das sind einfach Spieler gewesen, die wir unbedingt halten wollten. Die Gesichter des FC Bayern für die nächsten Jahre. Junge Spieler wie Alfonso und Jamal, die extrem viel Potenzial haben. Das ist auch, ja, das sind auch Marktwerte für den FC Bayern für die Zukunft, ganz klar, weil die werden sich noch weiterentwickeln, haben einfach riesiges Potenzial. Jo Kimmich ist 30. Ist vielleicht auch ungewöhnlich, dass man dann einen Vierjahresvertrag gibt.
Das würde ich jetzt gerne einmal noch in eine Frage kleiden. Lothar kennt das auch und wir alle, die wir uns mit dem Fußball beschäftigen, auch die Bayern hatten eigentlich mal die Maxime, wenn ein Spieler die 30 überschritten hat, nur noch maximal Einjahresverträge zu geben. Das ist durchaus, war das bei dir auch so damals?
Ich hat auch früher die Maxime gehabt, über 30 eben keine Ersatzspieler zu holen. Das war auch mal eine Maxime von Uli Hoeneß, nachdem Jean-Pierre Papin nicht gezündet hat hier. Das ist ja alles über den Haufen geschmissen. Also es sind andere Zeiten, das hat es mal früher gegeben, aber es ist doch klar.
Welchen Ersatzspieler denkst du jetzt? Jetzt weiß ich gerade wirklich
nicht. Thaer war zum Beispiel ein Ersatzspieler, glaube ich, soweit ich informiert bin. Ja, also es gab einige, wir wollen, aber es wird mal darüber gesprochen, aber ein Joshua Kimmich, den kannst du einen 10-Jahres-Vertrag geben, der spielt mit 40 aber noch, wie der lebt, keine Verletzungen, Einstellung, alles Mögliche, Ehrgeiz, das ist, den musst du halten und den musstest du halten und den haben sie gehalten und deswegen wieder tolle Arbeit, auch wenn es vielleicht die eine oder andere Million gekostet hat, die Uli Hoeneß vielleicht gerne auf dem Festgeldkonto behalten hätte.
Darf ich nicht vergessen, dass Joshua ja auch die Zügel selber in der Hand hatte. Also ich glaube, er hat ja die Möglichkeit gehabt, im Prinzip den Preis zu bestimmen und auch die Laufzeit.
Das ist logisch. Als Verein immer auch die Möglichkeit zu sagen, du bist Bayern München, wir akzeptieren es nur bis zu einem gewissen Maße. Das ist ja früher auch so gewesen, dass man gesagt hat, also Spieler über 30, maximal ein Jahr. Haben Sie darüber nachgedacht? Also, weil ja, es steckt ja durchaus eine Logik da drin.
Absolut, und das ist auch total verständlich. Beim Jo ist es einfach so, dass sein Gesamtpaket außergewöhnlich ist. Er ist ein absoluter Top-Profi, er ist jetzt 10 Jahre im Verein. Er marschiert in jedem Training vorne weg. Ich weiß nicht, heuer hat er fast jedes Spiel über 90 Minuten gemacht. Und es war auch ein klares Zeichen auch gegenüber Jo. Wir wollten auch langfristig mit ihm verlängern, weil wir überzeugt sind, dass Jo, also auch von der Spielart her ein Spieler, wo wir überzeugt sind, dass das die nächsten Jahre, mindestens die nächsten 4 Jahre, dass er da keinen Leistungsabfall haben wird. Und darum war das eine bewusste Entscheidung, die vielleicht bei vielen anderen Spielern hinsichtlich Laufzeit sicherlich anderes getroffen werden würde. Aber beim Jo haben wir da ein richtig gutes Gefühl und das war bewusst auch eine langfristige Ausrichtung für beide Seiten.
Wir hatten ja eingangs auch das Thema, Klammer auf, Borussia Dortmund, du brauchst eine Autorität auf dem Feld. Und so viele hat der FC Bayern nicht, also zu bieten. Und Kimmich ist der Prototyp, der vorangeht, der vorlebt und dessen Stimme auch was zählt. Ich kann ja nicht jeden anzählen, wenn du selber keine Leistung bringst. Dann sagen die, mach du erst mal. Aber der hat die Autorität innerhalb des Kaders.
Wir sprechen auch immerhin auch über den deutschen Mannschaftskapitän. Also ist ja schon auch so jemand, der sehr gewichtig ist.
Klar.
Zudem das, was Bela auch gerade sagt. Also wenn Thomas Müller dann mal aus der Kabine raus ist, gibt es aus meiner Sicht erstmal nur Manuel Neuer, der halt eben noch eine richtige Leaderfigur darstellt. Klar, alle anderen ziehen dann irgendwann nach. Aber Joshua Kimmich, also aber gerade mit der Vita, der absolut muss ja gehalten werden.
Weil wir vorher über Leader gesprochen haben und Thomas Müller ist ein absoluter Leader, braucht man nicht diskutieren, aber wir haben im aktuellen Kader für nächstes Jahr auch mit Manuel Neuer, den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft davor, bevor er zurückgetreten ist, mit Jo Kimmich, den aktuellen, und mit Harry Kane, den aktuellen Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Also das sind absolute Leader-Figuren und auch Persönlichkeiten. Alfonso Jeder Davis, auf seine Kanada. Art und Weise.
Genau.
Bitte? Alfonso Davis, Kanada.
Alfonso Davis, Kanada, absolut. Also das ist jetzt nicht die größte Fußballnation, aber mit Deutschland und England.
Und Kim schon Korea mal wahrscheinlich auch, oder?
Und Kim ist in Korea, ja. Und, aber jeder hat natürlich eine andere Art, auch ein bisschen zu führen.
Ja. Bei Sané fällt auf, dass jetzt rund um die Vertragsgespräche die Leistung eher seinem unglaublichen Begabung entspricht. Gibt es da einen Zusammenhang?
glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass er sich sehr wohlfühlt, auch mit der Art und Weise, wie der Trainer mit ihm umgeht, mit der Mannschaft, wie man ihn sieht jeden Tag im Training, auch wie er spricht, wie er sich verhält, auch außerhalb des Platzes. Er fühlt sich extrem wohl derzeit. Also natürlich spielt er auch, er will weiter bei Bayern München sein, natürlich spielt er auch um den Vertrag, aber ich glaube nicht, dass es dann einen Leistungsabfall geben wird, da bin ich überzeugt.
Aber es klingt so, als könnten Sie sich auch vorstellen, tatsächlich sehr konkret mit Sané weiterzumachen.
Ja, wir sind in konkreten Gesprächen, ja, absolut.
Hat es auch einen Einfluss, dass bei Sané der Vertrag ausläuft, weil man ihn nicht ablösefrei gehen lassen möchte? Bei Coman, bei Gnabry sind ja so ein bisschen, zumindest in der Öffentlichkeit, werden ja diese Namen gespielt als Verkaufsmöglichkeiten. Spielt es da auch vielleicht nicht nur die Leistung, sondern eben auch, dass er wieder ablösefrei geht, was ja der FC Bayern unbedingt auch vermeiden möchte?
In erster Linie mal ist, ich glaube, das Wichtigste, dass wir sportlich überzeugt sind, dass er uns weiterhilft die nächsten Jahre, dass er eine wichtige Rolle einnehmen kann. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, dass wir mit ihm sprechen. Aber natürlich wollen wir auch Spieler nicht unbedingt ablösefrei gehen lassen. Auch das ist wichtig, glaube ich, für die Ausrichtung von einem Verein, weil das ist nie der Wunsch von einem Verein, wenn ein Spieler ablösefrei geht. Aber das wäre jetzt nicht der Plan, dass wir verlängern und ihn verkaufen. Also wir planen dann schon mit dem Leroy.
Aber vielleicht war das auch der Plan von Bayer Leverkusen. Ne? Natürlich den Vertrag mit Florian Wirtz erstmal zu verlängern.
Ja, klar.
Weil du natürlich am liebsten den Spieler behalten würdest. Aber auf der anderen Seite dadurch natürlich eine ganz andere Ablösesumme auch generierst.
Absolut. 100% wird es immer wieder dahinter stecken in die Überlegungen. Und wenn ein Spieler gut ist, will man natürlich so lange wie möglich einen Vertrag haben. Erstens, weil er für dich spielen kann und auf dem Platz steht. Aber zweitens natürlich auch, wenn die Situation dann so ist, dass er mal wechseln will, dass man eine Ablöse lukrieren kann. Und je länger die Vertragslaufzeit ist, desto höher normalerweise die Ablöse.
Wie selbstständig kann man arbeiten, wenn Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge im Aufsichtsrat sitzen?
Ja, wirklich. Da wird ja auch immer wieder so viel hineininterpretiert. Jede Aussage wird natürlich auch sehr groß gemacht, aber ich kann es nur mal wiederholen. Wir haben immer wieder einen Austausch, aber wir arbeiten wirklich selbstständig. Wir haben viel im Tagesgeschäft zu tun, da sind sie auch nicht involviert. Aber natürlich spricht man miteinander, diskutiert man miteinander und es ist, glaube ich, auch gut, dass man so Leute hat, die so viel Erfahrung haben und auch eine andere Sicht der Dinge oft, wie wenn man jeden Tag im Tagesgeschäft ist.
Es wird immer wieder jetzt auch mal über Max Eberl spekuliert. Heute habe ich in der Süddeutschen noch gelesen, also dass möglicherweise ein Modell angedacht sein könnte, dass Sie sozusagen Eberls Posten übernehmen. Was bedeutet das für Ihr Vertrauensverhältnis zu Eberl, wenn solche Dinge sozusagen öffentlich gehandelt werden?
Ich beschäftige mich wirklich nicht damit, ich lese auch nicht viel. Also wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen, das war von Beginn weg so. Das war ja auch das Thema, ich habe ja vor Max angefangen, ein halbes Jahr, und Max ist dann dazugekommen, da wurde auch schon so viel spekuliert, was passiert jetzt, was passiert mit Christoph Freund, wie kann das funktionieren? Also es funktioniert gut, wir arbeiten echt wirklich gut zusammen, es gibt viel zu tun, es ist ein großer Verein, es wird nicht langweilig
bleiben. Sehr politisch.
Und von dem her, ja, funktioniert es gut. Und,
aber man merkt immer wieder, Herr Freund, auch wenn man jetzt so darüber spricht, die beiden sind einfach super spannend, dann gehört ja alles andere eben auch mit dazu. Roman, bei Borussia Dortmund wird auch darüber gesprochen, ob es, oder was heißt auch, also es wird bei Borussia Dortmund darüber gesprochen, ob im Sommer ein Umbruch passiert. Irgendetwas muss ja passieren, das liegt auf der Hand. Wie schätzt du die Situation in der Führungsetage ein? Es wird über Lars Ricken und auch über Kehl durchaus immer wieder mal diskutiert.
Ist für mich von der Seite schwierig einzuschätzen zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube schon, dass natürlich einiges jetzt auch darauf ankommt, wie die Mannschaft wirklich abschließt. Dann wird es ja auch weiterhin die Frage sein, was wirklich Aki Watzke dann auch macht. Ob er weiterhin in Amt und Würden bleibt. Oder
ist es für möglich, dass er vom Rücktritt zurücktritt und nochmal mehr Verantwortung im operativen Geschäft übernimmt?
Das ist alleine seine alleinige Entscheidung. Ich glaube, dass Aki so vieles für den Verein geleistet hat und dass er jemand ist, der natürlich auch in vielen Ämtern gerade auch unterwegs ist und dort auch ein sehr gewichtiges Wort hat. Und von daher ist es seine alleinige Entscheidung, wie er sich dann auch später entscheiden wird.
Und was bedeutet das dann für die Führungsentourage, also wenn wir selbst Sammer mit reinnehmen als Berater, aber was würde das für Ricken, für Kehl bedeuten? Oder hältst du für möglich, dass es über den Sommer hinaus weitergeht, so wie Ricken das jetzt gesagt hat?
Stand jetzt wird es auf jeden Fall weitergehen. Ist ja auch logisch, dass man auch erstmal prüft, wie die Saison dann zu Ende geht. Es wird alles dann auch nochmal hinterfragt, wie was gelaufen ist und so weiter. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, dass auf jeden Fall auch eine Veränderung im Kader stattfinden muss. Aber das wird auch nicht ganz so leicht werden. Wir werden Stand jetzt nicht im nächsten Jahr wohl in der Champions League spielen. Wir hoffen noch alle darauf, aber man weiß ja gar nicht, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Und von daher ist natürlich auch erstmal entscheidend, dass wir überhaupt mal die wirtschaftlichen Möglichkeiten haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Spieler, die halt eben wieder zurückkommen, die ausgeliehen sind, wie ein Haller, wie ein Moukoko und so weiter, man muss ja sehen, was an Potenzial da ist, welche Spieler den Verein verlassen können, was man den Spielern vielleicht auch noch an Geld mitgeben muss. Das war ja auch in den letzten Jahren so, dass man sehr viele Spieler abgegeben hat, oftmals auch noch Geld mitgegeben hat, dass wir eine sehr hohe Fluktuation auch hatten auf dem Trainerjob, dass sehr viele Trainer gegangen sind. Und ich glaube, allgemein ist es einfach sehr wichtig, dass man wieder eine gewisse Konstanz reinkommt in den ganzen Verein und auch Ruhe.
Findest du es ganz sinnvoll, ganz charmant, wenn Mats Hummels zumindest für die Club-WM zum BVB zurückkehren würde?
Charmant, ja, aber man muss diese Themen trennen von dem Herzen eines Fans und der Geschäftspolitik eines Vereins. Also ich glaube, der BVB hat andere Probleme jetzt, also ob jetzt Mats zur Club-WM wiederkehrt oder nicht. Die haben eine Drittligamannschaft, eine U23, da müsste eigentlich der Saft herkommen, da muss jemand rauskommen auch für die Profimannschaft. Die alte Politik von Borussia Dortmund, Spieler groß zu machen, auch wenn sie eingekauft worden sind, gilt nicht mehr in dem Sinne, weil der Kader hat am Wert verloren. Es gibt ja keine Sanchos mehr, keine Bellinghams
kein
mehr.
Kein Haaland, den Sie kennen aus Salzburg.
Kein Haaland,
ne?
Mehr, wo man richtig viel Geld verdient hat auch mit diesen Spielern. Das ist vorbei.
Das hat ja auch was mit der Internationalisierung zu tun. Das heißt also im Prinzip, wenn im nächsten Jahr nicht in der Champions League gespielt werden würde, wäre es ja auch ein Problem, auch junge Talente auch davon zu überzeugen, nach Dortmund zu kommen.
Ja.
Das heißt also, man muss erstmal abwarten, wie wirklich der sportliche Erfolg hinterher dann sein wird, um dann auch wieder handeln zu können. Deswegen denke ich, dass nach der Saison einfach dann im Prinzip das Ganze besprochen wird.
Aber Eintracht Frankfurt spielt auch nicht in der Champions League und holt immer sehr gute junge Talente, speziell aus Dortmund.
Ja.
Wie kannst du diese Sache erklären? Also in Frankfurt sehe ich zwei Junioren-Nationalspieler, die es in Dortmund nicht geschafft haben, auf Problempositionen, Links- und Rechtsverteidiger, Geschwindigkeit, Collins und Brown.
Und Ansgar Knauf.
Und Ansgar Knauf auch da ist irgendwas falsch gelaufen in Dortmund. U19 gibt es übrigens auch noch, die in den letzten Jahren sehr erfolgreich gespielt hat vom Borussia Dortmund.
Absolut, ich glaube, es ist einfach der Fokus auch mal wieder, dass man auf die Jugend setzt und auf die eigenen Leute, die wirklich auch im Verein vorhanden sind. Und man hat zuletzt hat man sehr fertige Bundesliga-Profis gekauft, die natürlich schon auch performt haben bei anderen Vereinen, aber die es gerade auch zuletzt nicht mehr ganz so konstant gezeigt haben. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, warum ist das so? Und sollte man nicht vielleicht auch wieder den Weg einschlagen, den man halt eben auch in den Jahren ab 2000 rund um 9, 10 auch begonnen hat mit einer jungen Truppe,
die erfolgreich
ist, die ehrgeizig ist, die leidenschaftlich auch am Platz ist, wo dann auch später der Funke auch vom Platz auf die Tribüne überspringt und umgekehrt genauso.
Würde dich eigentlich ein Job reizen beim BVB?
Ich bin gut aufgehoben beim Marketing. Ich hoffe, dass der Verein mit mir zufrieden ist. Aber ich sag mal, Sport und Marketing hängt ja auch ziemlich zusammen. Also von daher, wir haben in Dortmund kurze Wege.
Hummels, wie findest du die Idee?
Wenn sie jetzt noch mehr Verletzte haben auf dieser Position, dann finde ich die charmant, aber nicht über die Club-WM hinaus.
Das ist Folklore, ist auch schön, das ist hübsch.
Nein, wenn sie jetzt
so eine kleine Schlussrunde noch.
Das ist ja auch für Borussia Dortmund wichtig, gerade was Roman gerade gesagt hat. Vermeintlich fallen ja die Millionen aus der Champions League weg. Deswegen ist es auch wichtig, wie er bei der Club-Weltmeisterschaft abschneidet, weil da ist auch eigentlich sehr viel Geld zu verdienen.
Da zählt jede Runde, da wird Geld verdient. Ganz kurz, wir haben eben gehört, Haaland, Adeyemi, kennen Sie
Dortmund
auch?
Dortmund haben zugeschlagen.
Ja, die Dortmund haben zugeschlagen, genau.
Ja, die waren natürlich zwei.
Wie sehen Sie seine Entwicklung?
Vom Karim?
Ja.
Ja, gut jetzt wieder, die letzten Wochen macht das wirklich gut. Er war immer wieder mal verletzt. In Phasen, wo er richtig gut war, ich glaube einfach, er muss Konstanz auf den Platz bringen und fit bleiben. Er hat unglaubliches Potenzial, ist so schnell, nicht zu fassen eigentlich, wenn er wirklich gut drauf ist, ein sehr interessanter Spieler. Ich wünsche ihm, dass er fit bleibt und dass er einfach die Konstanz am Platz bringt.
So, wir melden uns gleich zurück aus der Telekom Lounge mit Sky 90 Extra und sprechen dann kurz über Rudi Völler, der dem DFB erhalten bleibt, als Sportdirektor und werfen auch noch einen Blick auf Bayer Leverkusen, die heute bekanntermaßen nicht gewonnen haben. Gleich mehr dazu bei Sky 90 Extra. Wir sind zurück in der Telekom-Lounge in der Allianz Arena Sky 90 extra und wir haben viel über Verträge gesprochen und wir können Fakten vermelden. Lothar Matthäus, darüber freuen wir uns, bleibt uns als Experte erhalten. Lothar, 2012 hast du angefangen. Was hast du dir vorgenommen für die nächsten Jahre?
Weiter unterhaltsam zu sein, aber auch öffentlich meine Meinung zu sagen.
Sehr schön. Ich erlebe es ja regelmäßig bei Sky 90, macht immer wahnsinnig viel Spaß. Hast du eigentlich so eine, da sehen wir dich nochmal als Spieler in Gladbach, unter anderem Ewald Lienen scheitert, sehe ich da. Und dann,
Übersicht.
Das war Nickel, ne? Und dann ja. Lothar Matthäus,
Harald Nickel.
Der das Ganze voll.
Gegen BVB.
Bitte? Ja, ja.
BVB.
Guckt euch mal die Dynamik an. Ne?
Ha? Ja, herrlich.
Roman, was sagst du?
Stark.
Ja, ist stark.
Absolut. Ne? Aber er ist ja heute auch noch komplett in Shape.
Ja.
Also,
ja.
Einer, der jetzt auf seinen Körper achtet und auf seine Fitness.
Wow. Also Lothar konnte es auch mit viel Gefühl, hat einen tollen Spannschuss und ist bei uns als Experte die nächsten Jahre an Bord. Hier noch dieses Dribbling, das war gegen Kahn und Karlsruhe, oder Lothar?
Das war zu Hause, ja.
Ja, ja.
Das war 92. Nach meiner schweren Verletzung.
Ja.
Und war wieder Gnabry bei seinem Tor vorhin.
Nach meinem Tor in Leverkusen zum Tor des Jahres war das eine Woche später.
Ja. Eine Woche später?
Ja. Läuft, ne?
Ja.
Auch gut. War das in Rostock?
Das war in Rostock, ja.
Ich sehe die Bilder jetzt auch.
Ich habe das letzte Länderspiel von Lothar kommentiert. Das war nicht so schön.
Also du hast über die ersten Länderspiele
und darüber reden wir heute Abend nicht.
Ja. Eben, ja. Aber das 150. war es.
Genau.
Ja, ich muss sagen, mein Lieblingstor war das gegen Karlsruhe. Das war schon, also wie du den dann noch direkt, also aus dem Dribbling heraus.
Ich wusste ja, dass der Olli viel runtergeht, deswegen musste ich nur noch ab. Ist ein Fuchs.
Gut ab. Also schön, dass du weiter an Bord bist, freuen uns drüber. Und Bela Wort zu Bayer Leverkusen, 0-0 beim Comeback jetzt von Wirtz gegen Union Berlin. Es fehlt so ein bisschen an die Leichtigkeit der Übung.
Beim Teil-Comeback, ne? Der kam in der 70. rum oder so, weil er 20 Minuten gespielt. Ja, da scheint mir der Stecker gezogen zu sein. Deshalb nennen wir auch diese Paarungen Dortmund gegen Bayern immer noch Klassiker, obwohl Leverkusen wahrscheinlich Vizemeister wird und amtierender Deutscher, aber es hat keine Geschichte. Also die Geschichte ist noch sehr kurz. Und letzte Woche schon habe ich das Spiel gesehen, weil die wirklich nichts zu tun hatte gegen Heidenheim. Das haben sie auch nur gewonnen, aber das war also ganz furchtbar mit anzusehen. Da ist irgendwie die Luft ein bisschen raus.
Haben Sie
auch speziell hat man auch gesehen bei einem, normalerweise trotz der großartigen Leistung von Arminia Bielefeld, vom Personal her darfst du so ein Fußballspiel im deutschen Pokal im Halbfinale nicht verlieren. Punkt aus.
Ich glaube, der Wendepunkt war das Spiel gegen die Bayern.
Ja.
Super gespielt, kein Tor gemacht.
Champions League
Leverkusen da gewonnen. Nein, in der Bundesliga. Wenn sie es da gewonnen hätte, wären sie, glaube ich, nochmal ins Laufen gekommen. Rechnen Sie damit, dass Leverkusen noch eine Serie hinlegen kann? Oder?
Ja, die Qualität haben sie absolut. Sie machen immer wieder Tore, auch späte Tore aus dem Nichts. Jetzt ist Florian Wirtz wieder zurück, wird jetzt wieder wahrscheinlich normal in der Startelf stehen. Also sie können sicher die letzten 5 Spiele gewinnen, bin ich überzeugt von der Qualität. Aber das ist unser Ziel auch und von dem her bleiben wir bei uns.
So, und dann sprechen wir auch noch mal über Rudi Völler kurz, der verlängert hat als Sportdirektor der deutschen Fußballnationalmannschaft hier in München, ja in circa 2 Monaten das Halbfinale, Final Four. Ist es Rudi Völler im Wesentlichen zu verdanken, gemeinsam mit Nagelsmann, dass die Begeisterung für die Nationalmannschaft wieder neu entfacht ist?
Ja, der Aufschwung der deutschen Nationalmannschaft wieder, ne? Nach dem Chaos an der Weltmeisterschaft dass man da halt eben versucht hat, dann im Prinzip dann auch den Funken wieder überspringen zu lassen. Gerade auch mit der Partie in Dortmund, als er dann mal ganz kurz das Traineramt übernommen hat, dann den Heimsieg gelandet hat gegen Holland.
Frankreich,
Entschuldigung.
Ja.
Das war ja auch was ganz Besonderes und das spricht alles dafür. Und ich freue mich, dass Rudi verlängert hat. Und ich glaube, wir wissen ja alle, dass das auch absolut das Gesicht des deutschen Fußballs ist.
Lothar, verbinden sich bei Nagelsmann und Völler so die besten aller Welten, also der junge, dynamische Nagelsmann, der den Fußball sicherlich etwas anders denkt und der alte Fahrensmann Rudi Völler?
Ja, Rudi ganz locker, ganz entspannt, solange dass du ihn nicht reizt, bleibt er auch entspannt. Wenn du ihn reizt, dann haut er auch mal richtig auf den Tisch oder legt mal so richtig los. Nein, das ist, die passen zusammen, sie schätzen sich gegenseitig und Rudi ist so der Ansprechpartner der Spieler aufgrund seiner Erfahrung, nicht nur als Spieler, sondern eben als Funktionär. als Nationaltrainer ist er 2002 mit der deutschen Nationalmannschaft Vize-Weltmeister geworden. Ja, und er hat eine Ruhe weg und wie gesagt, kommt bei jedem gut an, auch bei den Medien auch, und kann dann auch mal den Dampf ein bisschen rausnehmen oder den Druck ein bisschen rausnehmen oder die Diskussion ein bisschen entschärfen. Und ich glaube, diese Qualitäten und diese Optionen, die dann Rudi Völler da mitbringt, die schaden ganz sicher nicht dem Deutschen Fußballbund.
Genau, Rangnick und Österreich und machen wir beim nächsten Mal. Jetzt machen wir Feierabend.
Alles klar.
War eine sehr, sehr spannende Sendung. Dankeschön.
Danke.
Meine Herren, morgen dann Sky 90, sozusagen zur gewohnten Zeit, Sonntagabend, 18 Uhr, Sky 90, die Fußballdebatte. Das war's hier aus München, aus der Telekom-Lounge in der Allianz Arena. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke.